Buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson a step back.
Moin und herzlich willkommen zu der ersten 2017-2018 Season Preview Episode von eurem Lieblingspodcast ins Gesicht von Staudemeyer. Der Hype ist real. Das Ehrhorn ist natürlich wie immer mit dabei. Wir haben richtig Bock. Mein Name ist Dirk Funk und nicht weniger Bock hat, glaube ich, auch derjenige, der auch natürlich wie immer mit in der Leitung ist, Arne Thegen. Ich habe schon von ihm gehört, er ist seit 8 Uhr heute am Sonntag wach, also schon mal stabile Shoutout an ihn, hat sich gewissenhaft vorbereitet auf diese erste Episode des Podcasts, wie wir die ganze Sache angehen. Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr 1-2 Sachen getweakt, aber das erklären wir gleich. Aber erstmal, Junge, Junge, was ist da los? 8 Uhr morgens am Sonntag.
Ja, du kennst mich doch, senile Bettflucht ist bei mir ja immer irgendwie ein Teil der Gleichung und dann ist es tatsächlich auch einfach ein Stück weit Dedication gewesen, weil ich heute einiges auf dem Zettel habe, was meine Masterarbeit und Unikram angeht und wir heute definitiv unseren ersten Preview rausballern wollten und ich das noch vorbereiten musste, also ging halt um 8 der Wecker und dann habe ich mich schön mit dem Käffchen unten aufs Sofa gesetzt, habe die Katzen und den Hund, den ich diese Woche sitte, versorgt und habe mich vorbereitet. Also ich habe massiven Bock. Du hast es in unserem 8-sekündigen Vorgespräch eben schon Sunday Funday genannt. So ist es. Ich habe Bock. Also ich freue mich, dass wir jetzt endlich wieder richtig drin sind in dem Preview-Trott, der uns jetzt die nächsten Wochen begleiten wird. Wird geil. Es gab ein paar Kontroversen direkt vorneweg. Also ja, ich hab massiven Bock einfach. Ist tatsächlich so.
Ja, das kann man schon mal vorwegnehmen. Es gab tatsächlich bei den ersten beiden Teams, heute werden wir die ersten beiden und im Prinzip auch die schlechtesten Teams, so wie wir zumindest predikten, rannehmen. Und es gab da schon den ersten Cointoss, weil, wie wir es schon auch teilweise erklärt haben, wir machen uns erstmal so ein bisschen unser internes Ranking, stellen das dann jeweils dem anderen vor, verteidigen auch so ein bisschen unsere Meinung. Und es war jetzt zumindest in einer Conference schon so weit, dass wir uns einfach nicht einigen konnten und der Münzwurf entscheiden musste, was das schlechteste Team dieser Conference ist, weil da sind wir schon bei der ersten großen Änderung. Alle, die im letzten Jahr mit dabei waren, die haben mitbekommen, wie wir es da gemacht haben. Da haben wir wirklich ganz stumpf von 30 bis 1 durchgerankt und ich glaube, viele werden es mitbekommen haben. Das hat so ein kleines bisschen zu Verwirrung gesorgt, weil dann teilweise ein Team, was an 14 zum Beispiel gerankt war, nicht in den Playoffs war, weil wir die Western Conference zum Beispiel wesentlich stärker gesehen haben. Um das zu vermeiden, haben wir so ein kleines bisschen aufgeräumt und werden jetzt wirklich Conference für Conference 15 bis 1 durchranken und fangen heute jeweils mit Platz 15 an.
Ja, so ist das. Ein bisschen Kontroverse gab's. Ich kann schon mal, ohne das Team vorwegnehmen, dass du dich durchgesetzt hast, was den Cointoss angeht. Ich glaube nach wie vor, dass das ja ein Stück weit auf jeden Fall Betrug war. Also ich behalte mir noch vor, das anzufechten. Du hast mir einfach ein WhatsApp-Video geschickt mit dem Ergebnis, als deine liebste Sarah da den Münzwurf mit einer wirklich... Also Sarah hat einen Münzwurf-Schnipptechnik wie ein Jumpshot von Michael Kidd Gilchrist. Also das ist wirklich sowas von broken und off, sowas habe ich selten gesehen. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum du dich durchgesetzt hast. Sprich, dein Team hat sich in der Eastern Conference dann den 15. Platz gesichert. Ich hätte ein anderes Team dahingesetzt. Wir haben es ausdiskutiert. Jede Seite hatte seine Argumente. Am Ende konnten wir uns nicht einigen, also muss die Münze entscheiden. Und wie man dich kennt, das Ding ist rigged. Also ich vertraue dir da nicht.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn man das Video gesehen hat, dann, ja, ich musste Sarah erstmal erklären, dass man eine Münze nicht einfach hochwirft, sondern tatsächlich schnippt. Im dritten Versuch war das dann so, ja, so zumindest so was Ähnliches, was Schnipp-Ähnliches. Und die Münze hat entschieden, ich habe gewonnen. Aber wir werden das noch nicht auflösen, denn wir werden heute tatsächlich im Westen anfangen. Aber ich glaube, wir könnten ja auch vielleicht nochmal so ein bisschen Kleinkram in der NBA vorher abarbeiten, bevor wir in die Teams gehen, oder?
Das können wir machen, warum nicht? Also es gibt ja jetzt so ein bisschen neue Storylines, die man mal wieder thematisieren kann und wenn wir uns schon mal hier zusammenfinden, warum nicht? Wahrscheinlich fangen wir direkt am besten an, ja, mit Kyrie Irving mal wieder. Wir haben es im letzten Podcast besprochen, was dieser Trade bedeutet, wie wir den einschätzen aus beiden Richtungen, in welche Richtung Boston geht, in welche Richtung die Cavs gehen, wie das die Dynamik im Osten verändert. Jetzt ist das Ganze mal wieder zumindest on hold, weil der Medizincheck, den Isaiah Thomas bei den Cavs gemacht hat, nicht so hundertprozentig zufriedenstellend lief. Sprich, sie behalten sich jetzt gerade mal vor, diesen Trade doch nicht durchzuwinken. Fordern, was man so hört, noch ein bisschen was dazu von den Celtics, um dafür kompensiert zu werden, dass die Hüftverletzung scheinbar doch schlimmer ist als gedacht oder schlimmer, als sie es zumindest vorher angenommen haben. Das ist schon groundbreaking news. Also erstmal, wie viel Prozent von dir machen sich Sorgen, dass dieser Trade am Ende gar nicht zustande kommt?
Es dürften so solide 10% sein. Also ich rechne eigentlich schon damit, dass das Ding durchgeht. Weil wenn man den Berichten Glauben schenken möchte, dann wussten die Cavs ja eigentlich schon im Groben um die Situation bei Isaiah Thomas. Und dass es tatsächlich ein kleines bisschen schlechter ist, als viele von uns nur wussten. Und dass auch deswegen dieser Trade vermeintlich überhaupt erst zustande gekommen ist. Dass die Cavs vor allen Dingen auf diesen Pick gestielt haben, natürlich Crowder als Asset gerne wollten und dann einfach so ein bisschen darauf gehofft haben, dass Isaiah Thomas einfach wieder gesund wird. Und die Boston Celtics argumentieren nämlich genauso. Also man hört jetzt schon, dass ein Danny Ainge sich so leicht geäußert hat und so durch die Blume gesagt hat, einen gesunden Isaiah Thomas hätten sie nicht getradet. So bleibt es jetzt ein bisschen spannend. Und klar, meine 10% stellen sich halt vor allen Dingen vor, wie unfassbar awkward das auf einmal wäre, wenn es so heißt, okay, der Trade ist doch nicht da, Kyrie, du darfst wieder nach Cleveland zurück. Und dann wäre es halt spannend, was passiert, weil natürlich kann man sich irgendwie jetzt kaum vorstellen, dass dann die jeweiligen Spieler irgendwie weiter mit Herzblut für ihr Team spielen würden. Also gerade in der Kyrie Irving-Situation, du hast da schon ein bisschen rumgesponnen und schon ein, zwei Kandidaten wieder genannt, wo Kyrie dann hingetradet werden könnte, könnte eventuell später auch nochmal ein Thema werden während des Podcasts. Das ist halt die spannende Geschichte bei der Sache. Aber ich denke jetzt mal, dass es einfach Stand jetzt so bleiben wird. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass die Cavs jetzt tatsächlich noch ein Asset irgendwie rauskratzen können aus der Geschichte. Also ich glaube, der Deal wird so durchgehen.
Also du bist ja ein, erwiesenermaßen ein Freund von zumindest leichten Verschwörungstheorien. Die erste, die dazu jetzt natürlich rumgeht, ist die, dass die Cavs das von langer Hand von vornherein genau so geplant haben. Sprich, diesen Deal so eingefädelt haben, genau mit dem Plan danach dann, wenn sozusagen die Entscheidung gefallen ist, wenn Isaiah Thomas sich verabschiedet hat, wenn so der ganze Nachgang die ersten ein, zwei Tage durch ist, um dann zu sagen, oha, jetzt hätten wir aber gerne doch noch mehr, der ist ja wirklich richtig doll verletzt, richtig schlimm, um da jetzt Leverage gegenüber den Celtics zu haben, weil die natürlich schwierig wieder rauskommen aus der Nummer. Ich fände es irgendwie, also maximal awkward auf jeden Fall, wahrscheinlich auch nicht gar so dramatisch. Ich wiederum kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Danny Ainge da ernsthaft bereit ist, noch ein Asset, was auch immer, ob es noch ein Pick ist oder was auch immer, noch draufzulegen. Ich habe mich ja schon ansatzweise kritisch zu dem relativ großen Paket geäußert, was es jetzt geworden ist. Ich kann mir in keinem Szenario vorstellen, dass er da noch was rauflegt. Von daher glaube ich auch, dass das so ein bisschen, ja, so ein bisschen Geplänkel im Nachgang ist. Die werden sich da nochmal irgendwie zusammen telefonieren, zusammen raufen, nochmal ein bisschen hin und her verhandeln und am Ende wird das Ding so durchgehen. Glaube ich jedenfalls. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Coby Altman da wirklich Danny Ainge noch was aus den Rippen leiern kann. Dann zweifle ich auch langsam tatsächlich an dem Geisteszustand.
Ja, also es ist schon eine spannende Verschwörungstheorie, klar, wenn man so argumentiert. Wäre schon nicht ganz unclever. Also gerade die Boston Celtics würde das echt schon in eine schlimme Situation bringen, was Isaiah Thomas angeht, weil klar, wenn der Deal jetzt irgendwie nicht durchgeht und auch die nicht bereit sind, irgendwie noch was draufzulegen, es wird so keinen anderen Deal geben, dass sie irgendwie einen Spieler eines Kalibers, Kyrie Irving, dann zurückbekommen. Also das wäre schon schwierig und dann mit der Isaiah Thomas-Situation für ihn persönlich wäre das auch wirklich dramatisch. Wenn man überlegt, geht jetzt in sein Contract-Deal, ist vermeintlich angeschlagen, wird die Saison vielleicht nicht durchspielen, wird vielleicht auch deutlich schlechter sein als die letzte Saison und da musst du mir überlegen, wie viele Millionen ihnen da durch die Lappen gehen werden. Also da kann man nur, ja, vielleicht aus Boston Celtics Stelle sagen, gut irgendwie oder Glück gehabt, dass sie nicht da irgendwie vorzeitig überlegt haben, wir geben ihm irgendwie den Max-Contract und so da vielleicht was gespart haben. Aber für Isaiah persönlich, also hoffen wir einfach mal, dass das nicht so ausgeht.
Das wäre auf jeden Fall ein massiver Move der Cavs, wenn sie sagen, mit dieser Aktion sehen wir so ein bisschen Zwietracht, Unzufriedenheit in Boston, ziehen den Trade zurück, traden Kyrie einfach zu den Bucks gegen Brockton und Middleton, sind einfach richtig geil nächstes Jahr, die Celtics sind ein Scherbenhaufen und der Osten ist komplett gelaufen. Ich kann es mir nicht vorstellen, insofern warten wir mal ein, zwei Tage ab, dann gehe ich mal sehr davon aus, dass das Ding da durchgewunken wird, aber ist auf jeden Fall spannend, nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen.
Ja, das kann man auf jeden Fall durchaus sagen. Viel Dynamik ist auch reingekommen, was alle Dallas Mavericks Fans unter uns angeht. Und da gibt's ja doch einige natürlich wegen unserem großen Mann Dirk Nowitzki. Nerlens Noel, das Vertrags-Hin und Her ist endlich vorbei, aber mit einem, ja, fragwürdigen Ende definitiv. Es kursierten ja immer wieder Gerüchte, dass die Dallas Mavericks ihm schon einen soliden Vertrag angeboten haben. Es kursierten da Gerüchte, dass er um die 17 Millionen pro Jahr über 4 Jahre angeboten bekommen haben sollte. Das soll er tatsächlich abgelehnt haben. Nur jetzt ist rausgekommen. Dieses Angebot, zumindest in dieser Höhe, soll es gar nicht erst gegeben haben. Die Mavs haben ihm da scheinbar doch deutlich weniger geboten und da hatte Nerlens keinen Bock drauf. Wettet jetzt auf sich selber, hat die Qualifying Offer angenommen, ist also noch ein Jahr für die Dallas Mavericks unter Vertrag und wird dann in der nächsten Saison Unrestricted Free Agent und dann wird es natürlich spannend, weil wir haben zumindest fest damit gerechnet, dass Nerlens Noel definitiv langfristig mit den Mavs unterschreiben wird und so, er ist jetzt Unrestricted, man muss mal gucken, die Mavs sind natürlich trotzdem auf jeden Fall im absoluten Fahrersitz, was was den Vertrag auch in der nächsten Saison angeht. Aber jetzt ist es zumindest ein bisschen wahrscheinlicher geworden, vielleicht auch wegen dieses Hin und Hers, dass er nicht längerfristig bei den Mavs bleiben wird.
Ja, schwer interessant. Also ich habe sehr damit gerechnet, dass sie sich am Ende des Tages einigen, wenn es diesen Deal so gab. Jetzt Mark Cuban hat wiederum, heute Morgen habe ich das gelesen, gesagt, dass es den schon in der Form mehr oder weniger gab. Also diese 4 Jahre 70 Millionen. Nerlens Noel sagt, der lag so nicht auf dem Tisch. Vielleicht haben sie ihm echt so ein Lowball-Offer hingelegt und gesagt, nu pass mal auf, ey, viel mehr ist halt gerade nicht drin. Friss oder stirb, nimm's halt an und haben gehofft, dass er es dann am Ende des Tages annimmt. Aus seiner Sicht kann ich den Move irgendwie verstehen. Ich fände oder hätte theoretisch 4 Jahre 70 charmant, marktgerecht und angemessen empfunden. Wenn er das nicht so sieht, dann ist das sein gutes Recht. Ich hoffe einfach, dass der ein langfristiger Teil bei den Mavs ist, weil ich nach wie vor glaube, dass das ein sehr, sehr geiler Fit sein kann. Ein junges, athletisches, dynames, Uptempo, Pace-and-Space-Team irgendwie da aufzubauen. Schauen wir mal. Also ist ein ballsy Move von ihm, jetzt einmal zu sagen, gut, dann nehme ich jetzt die, was sind es, 4,2 Millionen, keine Ahnung, nehme da irgendwie ein bisschen was mit, wette auf mich selber und hoffe drauf, dass nächstes Jahr dann der große Payday kommt. Müssen wir mal schauen, wer dann da in der Verlosung ist, wer wirklich Capspace hat und für wen er interessant ist. Die Mavs werden da weiterhin in einer ganz guten Position sein, ihn zu holen. Wenn der jetzt da eine dicke Saison hinlegt und da kann man auf jeden Fall einen Case für machen, dann kann er da nächstes Jahr schon mit einem ganz vernünftigen Argument in die Verhandlung gehen und sagen, so, jetzt machen wir mal auf die Schatulle. Also ich gehe eigentlich eher davon aus, dass er tatsächlich ein mittelfristiger bis langfristiger Teil der Mavs sein wird, aber ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen Feuer drin, wer weiß.
Ja, und zumindest motiviert sollte er in die Saison gehen. Es ist jetzt auf jeden Fall sein großes Contract hier und er will natürlich allen zeigen, was er drauf hat und dass er diesen Max-Vertrag oder nahe Max-Vertrag wirklich verdient hat. Also von daher aus Mavs Sicht kann man sich, glaube ich, auf einen Nerlens Noel mit viel Energie freuen und dann mal schauen, wie es ausgeht. Aber ich würde jetzt da den Mavs auch erstmal keinen Vorwurf machen wollen. Also sie haben im Prinzip alles richtig gemacht. Also die haben einfach den Markt gesehen, der war nicht da für Nerlens Noel und dass man ihm da jetzt nicht einfach aus Sympathie oder was auch immer da den Vertrag geben will, den er unbedingt haben will, das ist schon nachvollziehbar und so. Mein Gott, bleibst du halt flexibel und hast noch ein Jahr, wie du ihn weiter beobachten kannst. Ich finde es spannend aus der Perspektive von Noel, wenn tatsächlich dieser 70-Millionen-Vertrag auf dem Tisch lag, dann hat er einen Fehler gemacht, würde ich einfach mal sagen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er so eine Saison jetzt spielt, dass er diesen Vertrag mindestens rechtfertigt, wenn nicht sogar mehr, also das ist auf jeden Fall realistisch, aber das Risiko wäre definitiv zu groß. Also da kann schon einfach viel passieren. Man muss sich nur vorstellen, was ist, wenn er sich verletzt, wenn er irgendwie monatelang ausfällt, dann kann das richtig in die Hose gehen und zu großen, großen finanziellen Einbußen führen. Also es ist ja allgemein immer eine spannende Geschichte. In der letzten Saison haben wir es beim Andre Roberson gesehen, der auch auf sich gewettet hat, hatte ein bisschen höheres Angebot damals noch, musste jetzt in der Offseason ein bisschen kleineres annehmen. Die Einbuße war nicht ganz so riesig, aber in Nerlens sehe ich da auf jeden Fall einen sehr großen Spielraum wirklich, dass es nach unten in die Hose gehen könnte. Das aber so theoretisch, wie gesagt, auch im Tank hat, wirklich sich einen 20-Millionen-Vertrag zu verdienen, weil so gut sehen wir ihn tatsächlich beide.
Ja, ist für so einen jungen Kerl auf jeden Fall ein bisschen ungewöhnlicher, der finanziell noch nicht komplett ausgesorgt hat, beziehungsweise wahrscheinlich hat er es aber nicht auf dem Niveau, wie es vielleicht ein Dion Waiters hat, der auch mal auf sich gewettet hat vor 1-2 Jahren, aber bis dahin einfach schon eine ganze Ecke mehr abgegriffen hat als ein Nerlens Noel. Sollte der sich jetzt, was weiß ich, das Kreuzband reißen, dann kann das auf jeden Fall nochmal eine bittere Entscheidung gewesen sein, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Also wenn der fit bleibt, dann wird er da langfristig wahrscheinlich eine ganz gute Entscheidung mitgetroffen haben. Dass die Mavs da alles richtig machen, das kann man auch nicht allen Ernstes anders sehen. Wir sehen es bei den Bulls, die mit Nikola Mirotic genau dasselbe machen. Das ist halt der ganz normale Gang der Dinge. Das ist ein Business, so, dem legst du dann für einen vernünftigen Vertrag hin, wenn du siehst, dass da kein wirklicher Markt ist. Ja, dann, also ich meine, wir sind doch nicht die Wohlfahrt, dass sie sagen, ey, du bist aber, keine Ahnung, uns 90 Millionen wert über 4 Jahre, also hier, bitte nimm. Wenn sie den günstiger bekommen können, dann müssen sie das ausprobieren. Also völlig, völlig in Ordnung von beiden Seiten. Da gab es zwischendurch mal so 1-2 Aussagen, zumindest so kolportierte Aussagen von beiden Richtungen, die da so ein bisschen, ja, sich so gelesen haben, als gäbe es da das ein oder andere Problem zwischen den beiden Parteien. Ich glaube, am Ende des Tages werden sie beide wissen, dass das von der jeweils anderen Seite der ganz normale Gang der Dinge ist, kann man so machen. Und der wird dann ein fettes Contract hier hinlegen, hoffentlich. Und dafür sorgen, dass die Mavs mal schauen, wie spät bei uns im Preview auftauchen. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Team, was verdammt schwierig wird.
Ja, mal wieder eine Wundertüte. Also klar, man guckt im Westen durch, das kann man schon mal spoilern und sieht eigentlich kaum Szenario, wie sie da in die Top 8 reinrutschen sollten. Aber sie sind dann doch irgendwie nicht so schlecht, dass es nicht komplett ausgeschlossen ist. Also freut euch auf jeden Fall drauf, wann die Mavs drankommen. Letzte kleine Nachricht, die mich auf jeden Fall gefreut hat. Nach 10 Jahren Pause, Jeff Van Gundy coacht wieder. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Nachricht für mich. Ich hab da die ganze Zeit schon drauf gewartet. Hab auch immer mal wieder vermutet, dass er vielleicht bei den Wolves coachen könnte. So ist es jetzt leider kein NBA-Team geworden. Aber zumindest für das Team USA Basketball wird er jetzt eine Traineraufgabe übernehmen. Und zwar wird er sich darum kümmern, mit einem Team voller Unbekannten, dass sie die WM-Quali für 2019 schaffen. Das ist jetzt die Aufgabe von Jeff Van Gundy. Wird er also mit vielen talentierten Basketballern arbeiten, nimmt da eine Aufgabe auf sich, also hat quasi die Aufgabe, Greg Popovich, der dann da Team USA dann offiziell coachen wird, ihm das auf dem Silbertablett dann auf jeden Fall zu liefern. Ich denke mal, das wird schon laufen, aber ich bin froh, dass er auf jeden Fall wieder aktiv ist. Und das könnte so der erste Schritt sein, zumindest, dass wir Jeff Van Gundy bald auch wieder in einer größeren Position sehen. Und ich denke, das wäre eine gute Sache.
Ja, sehr stabil. Ich habe noch nicht mitbekommen, ob er trotzdem weiter auch am Mikro bleibt. Hast du da
Insights
zu? Weil nee, das wäre für mich Insights. Tragisch, wenn er da rausgeht.
Das stimmt, das wäre ein Trade-off. Das muss man mal sagen. Also für so einen Trainerjob darf er das auf jeden Fall nicht lassen. Nee, ich denke mal, also so einnehmend ist das ja auch nicht. Ich sage ja auch beim Fußball immer wieder, Jogi Löw hat den besten Job der Welt. Also der könnte definitiv auch noch für Sky moderieren nebenbei. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so heftig. Du bist dann kurzzeitig, denke ich mal, eingebunden. Das wird auch so sein, aber hoffen wir mal. Und ich denke, das ist auch der realistischste Fall, dass er weiterhin natürlich großartigen Job liefern wird am Mikrofon für ESPN.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Dann steigen wir ein in die Previews, würde ich sagen. Es sei denn, du hast noch irgendwie ein Randthema, was du mit rein squeezen willst, dann grätsch jetzt rein. Ansonsten fangen wir in der Western Conference an, haben wir vorhin thematisiert. Im Osten ist noch ein bisschen Spannung drin, da hatten wir den Coin Toss. Im Westen, würde ich sagen, waren wir uns relativ schnell einig. Es gab noch so
ich
ein
Team, trotzdem was man eventuell... Trotzdem Trommelwirbel reinschalten im Nachhinein, okay? Das werde ich reinbearbeiten. Also zögerst vielleicht noch mal ein bisschen raus, weil ich glaube nicht, dass viele das so deutlich sehen im Westen. Also so ein kleines bisschen. Wir werden es ja sehen. Viele kommentieren ja auch natürlich immer nach unseren Episoden. Aber ich denke nicht, dass es für alle so deutlich ist, wie es vielleicht für uns war.
Ich werde ein bisschen Pause lassen, damit du Trommelwirbel reinschneiden kannst. Also wir haben es kurz ausdiskutiert, haben lange, lange im Osten diskutiert. Im Westen waren wir uns dann relativ schnell einig. An Platz 15 haben wir dann beide das gleiche Team gesehen. Es sind... So, hier, kannst du den Trommelwirbel hier einsetzen. Geil. Wir haben uns tatsächlich für die Phoenix Suns entschieden. Letztes Jahr waren sie das schlechteste Team im Westen, waren das zweitschlechteste Team der gesamten Liga, glaube ich. 24 Wins sind sie letztes Jahr geworden, 24 und 58 die Bilanz. Ja, ist kein großes Geheimnis, was gerade bei den Suns irgendwie die große Überschrift ist. Rebuild, the process, nennen sie es nicht. Sie haben da ein eigenes Wort sich für ausgedacht, aber natürlich ist da... Ja, im Prinzip das Thema, die jungen Leute entwickeln. Im Westen ist gerade sowieso überhaupt nichts zu bestellen. Sie waren stabil am Tanken letztes Jahr und wir beide gehen davon aus, dass sie das auch in diesem Jahr wieder tun werden. Es ist eine Phase, wo du ein bisschen Geduld brauchst. Sie sind vielleicht das Team mit der meisten Anzahl an sauinteressanten jungen Assets. Also da gibt's ja 4, 5 Leute, die wirklich Fantasie auf mehr machen. Allen voran natürlich ein Devin Booker oder auch ein Josh Jackson, den sie jetzt dazu bekommen haben. Da gehen wir gleich drauf ein. 10 Spieler im Roster sind unter 24, spektakulär, also mit meilenweitem Abstand das jüngste Team der Liga. Und haben wir auch immer wieder gesagt, junge Teams gewinnen halt nicht. Es ist sehr, sehr selten, dass junge Teams wirklich was holen. Sie haben weiterhin Incentive, wirklich schlecht zu sein. Sprich, auch diese Saison wird unter der Überschrift Tanking, Rebuild, wie auch immer man es nennen will, stehen. Sie werden ihre jungen Leute mit Minuten vollladen, werden sie sich entwickeln lassen. Und werden das ein oder andere Spiel gewinnen, aber werden nicht traurig sein, wenn es nicht allzu viele sind. Insofern kann man, glaube ich, den Case machen. Die Suns werden aller Voraussicht nach miesestes Team im Westen sein und sind damit auch ganz zufrieden, glaube ich.
Ja, das denke ich auch, weil die Zielsetzung relativ klar sein muss, wenn man sich den Kader anguckt. Das Spannende bei den Suns, und da müssen wir ein bisschen später noch drüber reden, ist halt die Zusammenstellung des Kaders, weil die ja wirklich 4, 5 Trade-Kandidaten haben, die für viele Teams, auch für Playoff-Teams, für Postseason-Teams definitiv interessant werden. Von daher werden wir da gleich drüber sprechen, wer ist überhaupt Teil der Zukunft, wer muss vielleicht abgeladen werden, weil man guckt halt auf das Depth-Chart, den wir uns natürlich gleich auch mal angucken werden. Und da sind die ganzen Spots, die eigentlich für die ganzen jungen Leute da sein sollten, werden halt aktuell noch blockiert von, ja, schon Qualitätsspielern teilweise. Also das ist ja auch das Witzige dabei, wir werden ganz am Ende drauf kommen, Best-Case-Szenario der Suns, theoretisch wären die nicht so schlecht, wie wir sie jetzt gerade sehen, aber sie werden halt natürlich nicht den bestmöglichen Basketball spielen, weil die Zielsetzung sein muss, super Tank-Mode und sich dieses Mal vielleicht endlich wirklich mit dem Number-One-Pick zu belohnen. Die waren ja letztes Jahr so ein bisschen im Prinzip in diesem Jahr, der große Verlierer der Draft-Lottery, hatten die zweitbesten Odds auf den Number One-Pick, haben den Number-4-Pick bekommen und da kommen wir direkt mal zu der ersten großen Rubrik, was ist denn überhaupt passiert in der Offseason? Und da ist zumindest die große Positiv-Story, weil sonst ist quasi gar nichts passiert, die Suns haben einfach zugeguckt in der Offseason, kaum was gemacht, haben sie immerhin wirklich einen guten Draft gehabt, haben am Nummer 4 nicht viel machen können, nicht viel falsch machen können, weil da war nur mal Josh Jackson noch auf dem Board und da hatten wir auch vorher schon mit dem guten, ich habe den Namen vergessen, das ist jetzt peinlich von den Portugals. Das war ein Eigentor. Weißt du ihn noch?
Nein, deswegen lache ich so lange, um das zu kaschieren.
Okay. Also sorry, falls du zuhörst.
Tobias Berger.
Ach Mensch, sorry, Tobi, Shoutout an dich, falls du zufällig zuhörst, und auch nochmal Shoutout an die Go-To-Guys. Da wird es demnächst auch nochmal eine Kollabo geben, das kann ich jetzt schon mal teasern, aber da hatten wir ja drüber gesprochen, sollte Josh Jackson irgendwie spät, so Nummer 4, Nummer 5 noch auf dem Board sein, dann musst du ihn nehmen. Das haben sie gemacht, da haben sie dementsprechend viel richtig gemacht. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr wenig passiert. Einziger Abgang, Leandro Barbosa, nicht mehr bei den Suns aktiv. Ja, schade. War ein guter Locker-Room-Guy, sportlich baut er halt immer mal weiter ab und ansonsten waren es eher Geschichten, die so ein bisschen mit dem Front-Office zu tun haben. Erstmal hat GM Ryan McDonough einen neuen langfristigen Vertrag bekommen, also da wird wirklich langfristig mit ihm gebaut, der hat jetzt die Chance, mit diesen ganzen jungen Assets wirklich viel zu machen und ansonsten auch ein charmanter Move. James Jones, wirklich jahrelanger Ritt mit LeBron James, ist jetzt endlich beendet, wechselt ins Front-Office der Phoenix Suns und im Prinzip den einzigen Vertrag, den sie gesigned haben, war Alan Williams, der so ein bisschen so ein Kandidat ist, wer ist das? Tatsächlich für den Casual-NBA-Fan, aber er hat einen 3-Jahres-Vertrag bekommen, 17 Millionen, Big Man der Suns und das war's im Prinzip und da sind wir eigentlich schon fertig mit der Offseason und ich frage dich direkt mal, ja, die Offseason-Note, unsere zweite große Rubrik, die wir natürlich immer haben werden, wie bewertest du die Offseason der Phoenix Suns?
Ja, das hast du erstmal sensationell zusammengefasst. Ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Josh Jackson, glaube ich, hast du richtig illustriert. Kann man nicht viel falsch machen. Wurde ewig lang als Top-3-Pick gehandelt. Ist dann gefallen. Den musst du nehmen. Der passt da gut rein. Alles gut. Barbosa ist, glaube ich, ein bisschen schade, dass er weg ist. Ansonsten hast du Alan Williams angesprochen. Den haben sie verlängert. Ist so ein Forward, Big Man, Hybrid, der irgendwie da gut reinpasst. Ich finde spannend noch Alex Len. Da werden wir gleich drüber reden. Auch das ist noch so eine Thematik, die offen ist. Die Off-Season-Note ist für mich, ja, ich habe es dann am Ende. Hier habe ich eine 2+ stehen. Vielleicht auch eine 2, irgendwas dazwischen. Im Prinzip, ja, es ist schwer, das zu benoten, weil sie mehr oder weniger nichts gemacht haben, aber auch nichts wirklich falsch machen konnten und auch nichts wirklich richtig machen konnten. Es war halt alternativlos. Was hättest du machen sollen? Die Free Agents, man hat am Anfang mal so ein bisschen gehört, dass sie eventuell an Blake interessiert gewesen wären. Aber da haben sie sich im Prinzip zu Beginn der Offseason auch mit der Verlängerung des Vertrags vom General Manager ganz klar, ja, auf das Thema Geduld verschrieben, wie auch immer man es ausdrücken will. Und sind da wirklich all in gegangen für den Rebuild. Und dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, sich irgendwie einen Superstar oder irgendeinen geilen Vet-Free Agent reinzuholen. Wozu? Der macht dich einen Tick besser. Das wird es ja nicht wirklich sein. Von daher hast du eigentlich nichts falsch gemacht. Ich finde den Alan Williams-Deal ganz charmant. Ich bin gespannt, was sie mit Alex Len machen. Der hat die Qualifying-Offer vorliegen. Da würde ich mir wünschen, dass der auch an Bord bleibt. Ansonsten ist es für mich eine 2+. Du bist im Westen geduldig, du hast sehr, sehr große Chancen, das schlechteste Team zu sein, wenn du es richtig machst, je nachdem, was du während der Saison dann machst mit den Eric Bledsoes, Tyson Chandlers dieser Welt. Aber das wollte man noch nicht in der Offseason lösen, sondern wollte erstmal reinkommen in die Saison. Bei mir eine 2+, ich habe keinen Grund, das kritisch zu sehen.
Ja, ich habe eine 2- stehen und ich werde dir gleich erklären, warum. Im Prinzip muss man bei den Suns sagen, sie haben viel richtig gemacht, indem sie gar nichts gemacht haben. Also haben wir auch im letzten Jahr oft genug gesagt für Teams, manchmal ist der beste Weg, einfach sich nicht zu verbauen. Und gerade bei den Suns, die vor allen Dingen für die Zukunft Flexibilität brauchen, war es natürlich wichtig, eigentlich auch vielleicht sich nicht unbedingt Capspace direkt zu verbauen, sondern da halt weiter bereit zu sein, irgendwie Moves zu machen. So fand ich das erstmal gar nicht schlecht. Josh Jackson muss man natürlich auch mit reinnehmen. Super Draft gehabt, muss man zumindest Stand jetzt sagen. Wir wissen natürlich alle nicht, was aus ihm werden wird, aber ist ein begehrter Mann und hat Potenzial, da eventuell sogar ein kleiner Stil zu sein an 4. Das ist alles positiv, was mir vor allen Dingen auch gefällt, gerade bei so einem jungen Team, was einfach in so einer Transitional Phase ist, dass du jetzt halt wirklich langfristig mit dem GM planst, dass du dem wirklich die Zügel in die Hand gibst und sagst, so, wir bauen auf dich, du hast jetzt hier wirklich jahrelang Zeit, was aufzubauen. Das gefällt mir auch sehr gut. Der einzige Punkt, und jetzt sind wir daran, warum 2-? Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein kleiner Fehler war, dass sie nicht ein bisschen aggressiv aggressiver wirklich in die Kyrie Irving Sweepstakes reingegangen sind. Wir hatten ja immer wieder die Gerüchte, jetzt auch im Nachhinein hört man ja wirklich verrückte Sachen, dass es potenzielle Deals gab, in denen Bledsoe und auch Paul George oder vielleicht sogar auch noch Melo bei den Cavs gelandet wäre. Und es wäre zumindest möglich gewesen, Kyrie Irving eventuell im Kader der Phoenix Suns zu haben. Nur man hat ja immer wieder darüber gesprochen, waren die Suns scheinbar nicht bereit, Josh Jackson mit in das Paket zu geben, den die Cavs auch sehr gerne gehabt hätten, potenziell in einem anderen Deal. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eventuell ein Fehler geworden ist, weil wir sehen das immer wieder bei so Teams. Man guckt sich den Kader an und denkt sich, wow, die Suns sind für die Zukunft echt gut aufgestellt, haben viele Assets, aber das kann einfach auch mal jahrelang immer so weitergehen. Im Prinzip passiert nichts, weil die jungen Leute sind dann doch nicht so gut, dass sie jetzt irgendwie die Franchise zum Sumpf holen und irgendwann brauchst du halt deinen Star. Wir haben es jetzt gesehen, Blake Griffin hatte ein Meeting mit ihnen gescheduled, hat dann aber vorher schon mit den Clippers gesigned. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass selbst so Leute mit Rang und Namen bereit sind, zumindest erstmal ein Meeting zu nehmen, aber die Suns sind Stand jetzt noch weit davon entfernt, wirklich sich Top-Free Agents holen zu können. Und so hatten sie jetzt die Chance auf einen Star und sind einfach nicht komplett all-in gegangen. Und da habe ich für mich einfach noch so leichte Zweifel, ob das vielleicht ein Fehler war.
Sehe ich ein, also kann ich nachvollziehen, deine Argumentation würde ich im Prinzip genauso sehen, wenn es nicht ausgerechnet Kyrie Irving gewesen wäre, über den wir da reden. Also natürlich kann man sagen, hätte irgendwie, wäre was Charmantes gewesen zu sagen, jetzt holen wir uns schon mal wirklich einen echten Superstar, der schon einer ist. Sie haben jetzt irgendwie da 3, 4, 5 Leute, Superstars in the making, die mal welche werden können, aber hast natürlich völlig recht. Es kann auch sein, dass das so ein bisschen, ja, so eine Ansammlung von ewigen Talenten sein wird und es ist mit Sicherheit nicht ein Stein gemeißelt, dass aus einem Marquise Chris, aus einem Dragan Bender, aus einem Josh Jackson mal wirklich ein Superstar wird. Beim Devin Booker sieht es so aus, als würde das so werden. Aber den Fit Kyrie und Devin Booker, ja, natürlich offensiv brachial, super geil. Ich sehe nicht, wie weit ich das dann wirklich bringe. Defensiv ist das natürlich, also sprachlos, habe ich keine Worte für. Das ist definitiv Lockdown der schlechteste defensive Backcourt aller Zeiten. Also selbst Damian Lillard und CJ McCollum sehen dagegen wie Koryphäen an dem Ende aus. Ich kann verstehen, dass man, ja, dass man vielleicht an einem Superstar wirklich interessiert ist, ob es dann Blake ist oder wer auch immer. Dass es jetzt ausgerechnet nicht Kyrie Irving geworden ist, finde ich nachvollziehbar und würde ich auch für die richtige Entscheidung halten. Von daher für mich kein Grund, die Note schlechter zu machen. Sehe ich aber ein, was du ausdrücken willst, dass man natürlich irgendwann dann auch mal den nächsten Schritt machen muss. Nur von Talent und jungen Leuten kannst du ja langfristig auch nichts kaufen.
Sportlich hast du da völlig recht, aber für mich geht's da vor allen Dingen auch eher um andere Sachen, also einfach die eigene Franchise mal wieder ein bisschen ins Spotlight zu bringen. Und stell dir mal vor, Kyrie Irving, Devin Booker, die beiden jungen Leute zusammen, die sind dann instant einer der spektakulärsten Backcourts der kompletten Liga und du gehst dann als Franchise von, die Phoenix Suns interessiert im Prinzip keinen, also bis auf die Fans, zu, das wird echt spannend und ist instant League Pass Team und kriegen vielleicht auch mal 1, 2 Spiele, National Broadcast und so weiter. Also was das angeht, wäre das einfach ein Move gewesen, der die Franchise erstmal total aufwertet. Ob es dann sportlich die Lösung gewesen wäre längerfristig, da mache ich auch ein Riesenfragezeichen hinter. Aber die NBA funktioniert halt auch manchmal so, dass du dein Team erstmal wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen wieder in den Mittelpunkt bringen musst. Und das wäre ein Move gewesen, hätte das gemacht.
Sehe ich ein. Also die Suns müssen schauen, dass sie auch mal wieder wirklich auf die Karte kommen, würden die Beginner sagen. Also tatsächlich eine ernstzunehmende Free Agency Destination auch für die absoluten Superstars zu werden, damit sie dann in den nächsten 1, 2 Jahren wirklich auf dem Markt tätig werden können, sich da ihre Stars holen können. Die intrinsische Motivation und Entwicklung sollte da sein. Insofern kann ich es nachvollziehen. Ich finde es sinnvoll, dass es nicht Kyrie Irving geworden ist, aber die Suns brauchen einen Superstar, ja, und ich glaube auch nicht, dass Devin Booker alleine ausreicht, um im nächsten Jahr in der Free Agency zu sagen, so, wir sind doch super interessant, kommt mal alle nach Phoenix. Da gibt es dann schon noch andere Destinationen, wo man zuerst landen will. Aber dann lass uns mal reingehen ins Roster. Ich habe es vorhin schon angeteasert, 10 Jungs unter 24, also wahnsinnig viel Talent. Ob es ein Booker ist, ein Tyler Ulis, ein Marquise Chris, ein Dragan Bender, Josh Jackson, also da hast du wirklich die ganze Palette dabei. Tragisch muss man leider Gottes mal wieder mit anmerken, Brandon Knight wird die ganze Saison ausfallen, hat sich das Kreuzband gerissen, der Typ ultra gebeutet, finde ich absolut trist und traurig, wenn wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber reden. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das Depth Chart an und gucken mal, wie denn so das Starting Lineup aussehen könnte. Stand jetzt zu Saisonbeginn wird erstmal Eric Bledsoe der Starter auf der 1 sein, Devin Booker auf der 2. Auf der 5 wahrscheinlich erstmal Tyson Chandler und auf dem Flügel ist es so ein bisschen offen. Schmeißt du direkt Josh Jackson rein, gehst du vielleicht mit einem Jared Dudley, TJ Warren oder so ähnlich rein. Auf der 4 würde ich mal davon ausgehen, dass es vielleicht Marquise Chris ist, aber auch da hast du natürlich andere Optionen. Ein Dudley kann auf der 4 starten, ein Dragan Bender könnte da starten. Ist ein bisschen schwer zu sagen, wie sie es dann lösen auf den Positionen. Da wird es viele Jungs geben, die Minuten bekommen. wenn ich wetten müsste, Stand jetzt, würde ich wahrscheinlich sagen, Bledsoe, Booker, Jackson, Chris und Chandler wird es werden. Aber da ist noch ein bisschen Raum für Spekulationen. Wie hast du das bei dir auf deinem Board aufgezeichnet? Wäre das auch die Starting Five, die du erwartest am ersten Spieltag?
Also ich würde mir hoffen, dass sie direkt All-In gehen und George Jackson einfach direkt starten lassen. Also ich weiß nicht, warum man aus Suns Sicht da irgendwie mit Vorsicht rangehen sollte. Also schmeißt den Jungen mit rein, wenn es sportlich erstmal nicht hilft, ist das sogar im Interesse der Franchise. Also würde ich erstmal so machen. Bitter wäre es natürlich für DJ Warren, wenn der dann auf die Bank wechseln sollte, weil der hat echt eine brachial gute Saison gespielt. Also komplett unter dem Radar war der ein sneaky Kandidat für Most Improved Player. Bisschen schade war es, dass er dann auch zeitweise wieder ausfiel, verletzungsbedingt. Aber ansonsten war der absolut stabil, also war auch, glaube ich, für alle Fantasy-Freunde unter uns, hat der wochenlang brutal gespielt und war da wirklich ein Kandidat, den du irgendwie vom Free-Agent-Pool da geholt hast. Ja, ganz stark, du bist absolut starker GM bei Fantasy, das weiß ich, dementsprechend hast du natürlich auch die richtige Nase gehabt bei dem Jungen und der hat dir ein, zwei Wochen bestimmt mal gewonnen, also von daher ist das auch so ein bisschen, wäre das ein Kandidat für Player to Watch, eine unserer Brücken, die gleich noch kommt, da muss man ein bisschen drauf gucken, aber ansonsten, ja, es ist extrem schwierig mit dem Starting-Lineup oder auch dem Lineup, es wird sich auf jeden Fall stark verändern während der Saison, also ich gehe absolut davon aus, dass wir nicht ein festes Starting-Lineup sehen werden, sondern dass da wirklich viel rumprobiert wird. Ich würde mir natürlich gerade zum Ende der Saison wünschen, dass du wirklich All-In gehst, dass du einen Dragan Bender wirklich mehr reinbekommst. Der Junge muss jetzt endlich mal Minuten bekommen, weil für ihn, deswegen ist er auch mein Player to Watch, da bin ich jetzt direkt, ist das so jetzt schon sehr früh, nicht unbedingt eine Make-or-Break-Saison, aber der muss jetzt langsam mal ein bisschen beweisen, ob da was dran ist an ihm. Also dafür, dass er wirklich so hoch gepickt wurde und in der letzten Saison mal gar keine Fantasie irgendwie eingeleitet hat bei den Leuten, dass er irgendwie mal was werden könnte, muss er jetzt in dieser Saison mal ein bisschen mehr Chance bekommen, aber dann auch wirklich liefern. Also da würde ich mir hoffen, dass er eventuell sogar mal als Stretch-5er mal ran darf oder halt auf der 4 mal ein bisschen was zeigen darf. Und das gilt halt für allgemein die ganzen Jungs. Also das muss natürlich absolut Ziel Nummer 1 sein, die jungen Leute, die du hast, deine Assets so gut wie möglich zu entwickeln und wirklich einfach den eigenen Scouting-Report der Jungs auch wirklich so zu 100% langsam zu bekommen, um sich sicher zu sein, sind das Jungs, die wir behalten wollen oder nicht.
Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Es gibt so mindestens mal zwei Kandidaten oder anderthalb, bei denen ich sehr davon ausgehen würde, dass sie die Saison zwar bei den Suns anfangen, aber nicht beenden. Das ist natürlich zum einen ein Eric Bledsoe, der irgendwie seit 5 Jahren jedes Jahr einer der Top-Trade-Kandidaten ist. Bisher ist es dann nicht am Ende nicht passiert, aber dieses Jahr gehe ich davon aus, dass sie ihn dann tatsächlich verschiffen. Auch ein Tyson Chandler ist natürlich jemand, der irgendwie für einen Contender sau interessant sein kann, da nochmal ein bisschen Erfahrung als Big Man, als sehr, sehr solide 5 von der Bank oder wo auch immer zu bringen. Also da kann man davon ausgehen, dass mindestens einer der beiden verschifft wird, vielleicht auch noch ein Jared Dudley irgendwie, glaube ich, oder hoffe ich eigentlich nicht. Aber wer weiß, vielleicht sieht das Starting Lineup am Ende der Saison tatsächlich irgendwie dann Tyler Ulis auf der 1, Booker auf der 2, Jackson auf der 3, Chris auf der 4, Dragan Bender, Alex Len auf der 5. Also dann hast du da wirklich so eine absolute Bande an Jungspunden, die du da einfach frei laufen lassen kannst. Die werden Spiele verlieren, die werden verdammt viele Spiele verlieren und das ist auch genau richtig so. Insofern ist das Starting Lineup, das Roster an sich, glaube ich, eins, was einfach unter der Riesenüberschrift Talent, Geduld und dann mal schauen, was draus wird, steht. Player to Watch ist natürlich eine unserer Rubriken. Bei mir steht hier mehr oder weniger, ich kann mich nicht entscheiden. Da gibt's halt, keine Ahnung, 5 Leute, die du reinwerfen kannst. Natürlich der Dragan Bender Case, den du eben gemacht hast, ist einer, der größer wird. Der hat immer noch Zeit, der ist immer noch jung, aber da muss jetzt mal der nächste Schritt kommen. Da muss jetzt natürlich nicht explizit eine Breakout-Season kommen, aber da muss jetzt mal so ein bisschen Ansätze von dem, was man sich von ihm erhofft, die muss man jetzt auch mal sehen. Dafür braucht der Junge Zeit auf dem Platz. Insofern gehe ich davon aus, dass sie ihm da mehr Minuten verschaffen. Natürlich ist ein Devin Booker irgendwie ein Player to Watch, wo man erwartet, dass der weitere nächste Schritt kommt auf dem Weg zum absoluten Superstar dieser Liga. Hat eine sehr gute Saison letztes Jahr gespielt. Natürlich 70-Point-Game, irgendwie spektakulär. Und der wird noch mehr Spotlight bekommen. Erst recht, wenn ein Eric Bledsoe dann tatsächlich weg sein sollte, dann kriegst du wirklich komplett die Schlüssel in die Hand von Devin Booker und der darf ballern ohne Ende. Ein Josh Jackson ist interessant. Alex Len habe ich immer noch absolut Liebe für den Jungen. Tyler Ulis ist ein interessanter Kerl. Also da kannst du wirklich mindestens 5 Leute irgendwie reinwerfen. Insofern, wird es, glaube ich, einfach ein League Pass Team, eins, was man sich gut angucken kann. Die werden Spaß machen, da, glaube ich, kann man sich sicher sein. Und dann schauen wir mal, wofür es reicht. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die werden interessant. Das wird keine Spiele gewinnen, die werden defensiv eine ziemliche Katastrophe sein. Waren letzte Saison, glaube ich, drittschlechteste Defense. gibt wenig Anlass zu glauben, dass das jetzt wahnsinnig viel besser werden wird. Also die werden auch da Bottom of the Pack sein und dann werden sie vorne ein bisschen ballern und ein paar schöne Spiele haben und werden am Ende nicht wahnsinnig viel gewinnen. Und das ist auch genau richtig so. Bold Prediction bin ich sehr gespannt. Player to Watch, ja, weiß ich nicht, habe ich eben gesagt, sind es irgendwie 5-6 Leute. Geiles Team, ich freue mich auf jeden Fall auf die Suns.
Ja, ich will gleich noch ein bisschen auf Booker kommen. Ansonsten noch mal kurz zu Alec Landers. Alex Landers ist eben schon erwähnt. Wir rechnen auf jeden Fall damit, dass er weiter den Suns erhalten bleibt. Er hat halt die Option, entweder nimmt er die Qualifying Offer, die so auch, glaube ich, ungefähr bei 7 Millionen liegt. Nachteil für die Suns könnte da nur sein, sein Cap-Hit für die Saison liegt bei 12 Millionen. Also wäre es eventuell sogar im Interesse der Suns, ihn langfristig zu binden, aber für kleineres Geld. Wenn sie ihn da irgendwie für so 7, 8 Millionen pro Jahr bekommen könnten, macht das die Suns noch flexibler. Und dann könnten sie auch während der Saison wirklich ein absoluter Kandidat sein, eventuell ein bisschen Salary noch dazu zu gewinnen, im Sinne eines Trades, weil die Suns, wenn sie so auf Tank-Mode sind, wie wir es jetzt natürlich predikten, werden sie einen super Pick haben, sie kriegen auch noch, ich habe es gerade vergessen, aber sie haben auf jeden Fall auch noch einen zweiten First-Rounder, die sie in diesem Jahr bekommen und die Suns sind in der Lage und wir haben es jetzt bei Kyrie Irving angedeutet bekommen, die sind, glaube ich, bereit, wirklich ein massives Paket zu bieten und sich eventuell so einen Star zu ergaunern, also von daher muss man da ein kleines bisschen drauf gucken, gibt natürlich viele Trade-Kandidaten. Da will ich gleich nochmal drauf kommen, aber bleiben wir nochmal ganz kurz bei Devin Booker. Was erwartest du denn jetzt wirklich von ihm? Also, wir sagen es alle irgendwie so, wir erwarten, er wird ein Superstar. So weit will ich echt fast noch gar nicht gehen. Also, wir hatten ihn jetzt natürlich im Zuge unserer letzten Episode, wo wir uns um unsere Bold Predictions gekümmert hatten und ich predicted hatte, er wird einer der Top 5 Shooting Guards sein nach der Saison 16-17. Das war er nicht. Das war auch die Rückmeldung, die wir in unserer Gruppe bekommen haben. Völlig nachvollziehbar. Aber das ist jetzt wirklich die große Frage. Kann er den nächsten Schritt machen? Weil ich habe es ja auch da schon gesagt, für mich ist er Stand jetzt eher überbewertet. Also was erwartest du wirklich von Devin Booker in der nächsten Saison?
Das kann ich jetzt nicht direkt hier explizit raushauen, weil das eventuell eine meiner Bold Predictions sein wird. Ich habe tatsächlich zwei ausgearbeitet dieses Mal. Ich möchte das erstmal nochmal einleiten. Wir haben im vorletzten Podcast, glaube ich, die Bold Predictions von letzter Saison analysiert, die wir da rausgehauen haben und geschaut, wie gut oder schlecht wir damit lagen, wie weit wir weg waren in Teilen. Ich bin etwas schlechter abgeschnitten als du, gar nicht so viel schlechter, wie ich es gedacht hätte. Hab letztes Jahr mir, das habe ich auch schon gesagt, zu wenig Mühe gegeben mit den Bold Predictions. Das heißt, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, mir da mindestens 10 Minuten pro Bold Prediction, da habe ich bisher nicht eingehalten, aber mir ausreichend Zeit zu lassen. Dementsprechend habe ich für die Suns tatsächlich sogar zwei vorbereitet und du kannst dir dann am Ende des Tages eine davon aussuchen. Eine davon betrifft Devin Booker. Was ich mir erwarte von dem Kerl, ist, glaube ich, das, was sich mehr oder weniger alle erwarten. Ein bisschen mehr Konstanz. Er hat immer noch den Ruf, ein elitärer Dreier-Shooter zu sein, der ist er bei weitem nicht. Also er lebt sehr von seinem Midrange-Game, von seinem Zug zum Korb. Da hat er schon extreme Skills, ähnlich wie in Dwayne Wade, sehr, sehr früh in der Karriere. Defensiv ist das eine Vollkatastrophe bisher. Also auch da erhoffe ich mir ein bisschen mehr Progress, wenn man so will, ein bisschen besseres Gefühl für Timing und so weiter und so fort. Am offensiven Ende glaube ich, dass der noch ein bisschen mehr scoren wird als im letzten Jahr. Letztes Jahr waren es, glaube ich, irgendwie 22 Punkte. Was Devin Booker an sich angeht, sind wir uns, glaube ich, einig. Superstar ist immer so ein Ausdruck, mit dem man so um sich wirft. Also ich erwarte nicht von Devin Booker, dass der jemals einer der 10, 15 besten Spieler der NBA wird. Nicht, weil ich ihm irgendwie das nicht zutraue oder nicht glauben würde, dass das ein Riesentalent wäre. Aber er wird für mich aller Voraussicht nach immer ein, in großen Anführungsstrichen, eindimensionaler Spieler sein. Ich glaube, der wird ein sehr, sehr, sehr guter und potenter Scorer werden. Ich glaube, dass er seinen Dreier entwickeln wird in den nächsten Jahren. Ich hoffe, dass da im nächsten Jahr schon ein kleiner Schritt kommt in Richtung irgendwann mal 40-prozentiger Dreier-Shooter. Das wird ihm selber das Leben noch leichter machen, wenn du ihn noch mehr respektieren musst von draußen. Er hat seine Spiele, wo er dir 6-7 Dreier reinknallt. Der Wurf, der Schuss ist eigentlich da. Die Shooting-Motion ist sauber. Es gibt eigentlich wenig Gründe, warum der nicht kommen sollte im Laufe der Zeit. Und dann, glaube ich, wird das einer der besten Shooting Guards der Liga werden. Aber ich mache nach wie vor den Case, und den habe ich schon mal, oder haben wir beide schon mal gemacht, für mich ist Devin Booker kein Franchise-Player. Für mich ist das ein perfektes Complementary Piece, vielleicht dein zweitbester Spieler in einem sehr, sehr guten Team. Jemand, der scoren kann, der ballern kann. Typ Kyrie Irving, Marke Kyrie Irving. Niemand, um den rum ich wirklich als zentraler Baustein mein Team aufbauen möchte. Aber jemand, der ein wichtiger Teil in einem sehr, sehr guten Team sein kann, das erwarte ich von Devin Booker, das sehe ich auch nach wie vor in ihm, aber eben auch nicht mehr. Ich habe jetzt kein großes Vertrauen darin, dass der irgendwie mal ein besonderer Two-Way-Player wird. Der wird defensiv immer problematisch sein. Er muss halt schauen, dass er wegkommt von dem im Moment absolut Katastrophenniveau hin zu irgendwie versteckbar und einigermaßen okay. Offensiv hat er ein Riesentalent, ein Riesenskillset jetzt schon. Wenn da noch der Shot der Dreier dazukommt, ein bisschen öfter an die Linie kommt, dann wird das gerade am offensiven Ende ein spektakulärer Junge sein.
Ja, und ich finde das auch ganz interessant bei ihm, rein sportlich gesehen. Offensiv finde ich es fast besser, so die Kombination, dass aktuell sein Shot tatsächlich noch ein bisschen fehlt, aber sein Drive-Game halt jetzt schon so gut ist. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut und ist mir lieber, als wenn es andersrum wäre und er jetzt schon hochprozentig von draußen trifft, aber ungefähr nichts anderes kann. Und das ist ja auch das Spektakuläre, da könnt ihr euch nochmal die Highlights seines 70-Punkte-Games reinziehen. Da hätte man ja irgendwie vermutet, hätte einem das einer erzählt, okay, wie viele Dreier hat er gemacht? 12, 13, 14, aber es waren halt am Ende, glaube ich, nur, weiß nicht, unter 5, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber es waren halt wirklich vor allen Dingen viele Drives, ist oft an die Linie gegangen und dass er dieses Game jetzt schon etabliert hat, ist eine schöne Geschichte und wir glauben, glaube ich, beide dran, dass er das natürlich im Tank hat, mal ein 40-prozentiger Dreierschütze zu werden und dann ist er offensiv definitiv ein absoluter Top-Mann der Liga. Also der Vergleich mit Kyrie ist auf jeden Fall spannend, das muss definitiv das Ziel sein und ist auch vielleicht so ein bisschen die Ceiling von ihm, so ein Spielertyp Kyrie Irving zu sein, aber da sehe ich ihn persönlich nicht. Also ich glaube, wie gesagt, die Defensive, ich will ihn da nicht komplett abschreiben, aber ich glaube auch nicht dran, aber ich sehe ihn vom Talentlevel auf jeden Fall deutlich unter dem, was ein Kyrie Irving jetzt gerade ist und deswegen glaube ich, dass er auch da einfach längerfristig so ein bisschen unter diesem Niveau eines Kyrie Irvings bleiben wird, weil da muss man sich einfach nur mal vor Augen führen. Kyrie Irving rein offensiv, also wirklich ein wahnsinniges Talent und da ist ein Devin Booker meiner Meinung nach nicht vom Talentlevel, aber ist trotzdem ein guter Mann, also den muss man sich auf jeden Fall warm halten.
Auf jeden Fall, das wollte ich damit auch nicht gesagt haben. Ich meinte es vom Typ sozusagen, weil ich Kyrie das Gleiche attestieren würde. Niemand um den herum, ich meine, Franchise aufbauen würde, aber jemand, der perfekt in der Rolle zweitbester Spieler in einem extrem guten Team sein kann. Und da sehe ich Devin Booker auch für mich, auch Kyrie Irving, ganz klar höheres Ceiling als Devin Booker. Wenn Booker jemals so gut wird, wie Kyrie jetzt schon ist, dann glaube ich, sind alle Beteiligten zufrieden, auch wenn es sicher Leute gibt, die mehr in ihm sehen. Das sehe ich persönlich nicht. Schauen wir mal. Bold Prediction ist die nächste Kategorie, die wir uns hier mal ausgedacht haben. Ich kann vorlegen, du kannst dir eine aussuchen. Ich habe zwei. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Also vielleicht suchst du dir einfach eine aus, die realistischer ist. Wir haben die Aufgabe, mich über 5 korrekte Bold Predictions zu bringen, würde ich sagen, in diesem Jahr. Das ist ein vernünftiges Ziel. Die erste Bold Prediction, die ich vorbereitet habe, betrifft Devin Booker. Ich habe es eben schon gesagt. Meine Prediction, Devin Booker wird 5 40-plus Scoring-Games haben und 24,5 Points per Game averagen. Letztes Jahr ein Spiel über 40 Punkte, das waren die angesprochenen 70. Er war ein paar Mal knapp dran mit 38, 39 und hat 22 Punkte pro Spiel aufgelegt. 25 hatte ich kurz im Kopf, traue ich ihm dann doch noch nicht zu. Glaube aber, dass wenn tatsächlich Eric Bledsoe getradet wird, dass er da einfach wahnsinnig viel Spotlight, wahnsinnig viel Raum bekommen wird und da wirklich ballern und scoren wird ohne Ende. Insofern 5-mal mehr als 40 Punkte, 24,5 Points per Game ist meine Bold Prediction. Geht die überhaupt durch als Bold? Du warst ja letztes Jahr sehr kritisch und, muss ich nochmal anmerken, bevor du antwortest, ich weiß nicht mehr wer, habe ich vergessen leider, sorry.
Tom habe eine Facebook-Nachricht bekommen.
Tom, ja, ich glaube, es war Tom, genau. Hat geschrieben, dass du zu kritisch mit meinen Bold Prediction warst im letzten Jahr und da ein bisschen rücksichtsvoller sein musst. Also schreib dir das hinter die Ohren. Geht das überhaupt durch als Bold Prediction?
Ich nehme die Kritik definitiv an. Also auf jeden Fall danke da nochmal für die Rückmeldung, Tom. War valide, würde ich sagen. Also ich bin gerne streng mit dir, aber das mache ich auch, um noch mehr Prozent aus dir rauszukitzeln. Ich sehe einfach dieses unendliche Potenzial in einem Arne Tegen und wenn ich zu locker mit ihm angehe, dann wäre das hier alles ganz anders. Also gesteht mir das bitte zu, dass ich immer sehr kritisch bin mit meinem guten Kollegen hier, aber die lasse ich dir definitiv durchgehen. Also das ist im Rahmen des Möglichen, aber es kann halt auch locker nicht klappen und das ist für mich schon die untere Grenze einer Bold Prediction und das da ja auf jeden Fall. Und es wäre eine schöne Geschichte, wenn er das schafft. Wäre auch eine lustige Prediction, einfach mal zu gucken, was ist denn das Season High von Devin Booker in der nächsten Saison, weil da erwarten jetzt, glaube ich, wieder viele. Ist halt auf jeden Fall auch nicht selbstverständlich, dass er wieder jetzt so ein 50-Plus-Game raushaut. Nochmal 70 wird es mit Sicherheit nicht geben. Das war schon eine sehr spezielle Saison in dem Game. Aber ich notiere es mir, finde ich gut. Diesmal mache ich mir auch einen Zettel, damit ich es danach nicht mehr so rausfuchsen muss. Also deine Bold Prediction steht, gefällt mir.
Finde ich gut. Tatsächlich war meine andere Idee für eine Bold Prediction, dass sein Season High unter 40 Punkten sein wird. Also komplett einmal in die andere Richtung. Insofern schauen wir mal, die nehme ich auf jeden Fall mit. Meine andere kann ich ja auch noch kurz raushauen. falls dann die Booker-Prediction nicht aufgeht, vielleicht geht die andere auf, ist aber auch ein bisschen sympathiegetrieben. Ich glaube, Alex Len wird sich endgültig durchsetzen und wird nächstes Jahr einen langfristigen Vertrag in mindestens 15 Millionen Dollar pro Jahr von den Suns vorgelegt bekommen.
Oh Gott. Ja, gut, dass wir die nicht nehmen, weil die wird, glaube ich, nicht hinhauen. Also Alex Len ist wirklich Jonas Valanciunas in mal drei. Ja, also das absolut. Ist auch so ein Junge, man möchte an ihn glauben. Er hat immer wieder Spiele und auch alle Fantasy-Basketballspieler unter uns werden die Momente kennen. Man nimmt sich Alex Len, dann hat er wieder zwei gute Spiele. Boah, der Junge wird jetzt hier richtig, der wird bei mir im Kader bleiben. Und dann verkackt er einfach wieder wochenlang. Also ich glaube, der Junge hat's einfach nicht. Der hat's einfach mental nicht. Auch das Talentlevel ist da, aber irgendwas scheint ihm da Steine in den Weg zu legen. Körperlich ist er da auch nicht für gemacht. Einfach immer verletzt. Das ist ein Problem. Also da würde ich einfach mal nicht mit rechnen. Auch wenn ich es ihm natürlich absolut gönnen würde. Weil ich mag den Typen einfach als Spielertyp.
Er ist und bleibt Jonas Valanciunas 2.0. Ich glaube, das fasst es am besten zusammen. Hat softe Hände, hat ein schönes Skillset, kann den Rim protecten, wenn er gut drauf ist, kann wirklich Fantasy-mäßig. Ich glaube, jedes Team in meiner Liga hatte letztes Jahr mindestens einmal Alex Len drin, weil er wirklich Phasen hat. Dann ballert er dir 4 Blocks pro Spiel raus und scoret dazu ordentlich mit sehr, sehr guten Quoten, ist gut von der Linie, alles cool. Und dann taucht er wieder komplett ab. Also es ist einfach Valanciunas. Es ist genau das Gleiche in grün. Insofern nehmen wir die Booker-Prediction und ich bin gespannt, was deine Bull-Prediction wird.
Ja, ich hab mir ein bisschen schwer getan mit der Bull-Prediction, muss ich sagen. Mir sind da viele Sachen durch den Kopf geflogen, bin aber letztendlich gesettelt und ich hoffe, du lässt es mir durchgehen, weil ich einen kompletten 180 gemacht habe, mal wieder. Ich mach das gerne, das hat man, glaube ich, mitbekommen in den letzten Wochen. Aber in unserem Vorgespräch, als wir halt das geklärt haben, wer das Team überhaupt wird an 15, war ein Hauptargument auch von mir, dass die Suns definitiv, also mit Season-Moves machen werden, dass sich da die einen oder anderen Veterans verabschieden werden und sie dementsprechend auch wirklich einfach noch viel schlechter werden und diesen Platz 15, den wir jetzt hier haben, rechtfertigen werden. Und da war natürlich ein großer Teil. Und jetzt Achtung schon mal, Miguel, ich habe auf jeden Fall zu dir gesagt, ich rechne fest damit, dass Eric Bledsoe getradet wird. Und ich habe aber einen 180 gemacht und dementsprechend ist meine Bold Prediction, Eric Bledsoe wird die Saison als Sun beenden und dann auch später langfristig einen Vertrag unterschreiben.
Okay, die lasse ich dir durchgehen. Also ich hatte kurz die Angst, dass deine Bull Prediction wird, dass Eric Bledsoe getradet wird. Die hätte ich definitiv annulliert, weil ich glaube, jeder davon ausgeht, dass er getradet wird. Ich gehe nach wie vor davon aus. Ich glaube, auch Executives rund um die Liga gehen davon aus. Insofern ist nicht auszuschließen, dass er bleibt. Das haben wir die letzten 2-3 Jahre auch so gesehen. Da ist auch jeder davon ausgegangen, dass er geht und er ist da geblieben. Von daher kann man einen Case dafür machen, dass es eine Überraschung wäre, wenn er nicht getradet wird. Also lasse ich dir durchgehen. Finde ich interessant.
Ja, danke, sehr gütig von dir, aber ich habe einfach noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und habe für mich jetzt irgendwie festgelegt, dass ich finde, es wäre ein Fehler. Also es wäre ein Fehler, ihn leichtfertig zu traden und halt je nach Paket. Also bei Kyrie, das ist was anderes, weil du wirklich im Gegenzug dann einen Jungen bekommst, der für deine Franchise einfach wertvoll wäre, aber ich glaube, dass es ein Eric Bledsoe halt wirklich sein kann und auch der ist letztes Jahr wirklich unterm Radar geflogen. Der war richtig gut. Der war borderline All-Star-Niveau, wenn er das nicht einfach für ein super schimmeliges Team gemacht hätte. Und hätten die Suns nicht einfach irgendwann am Ende der Saison gesagt, du Eric, du bist zu gut, du darfst nicht mehr spielen, dann wäre das auch noch ein bisschen weniger untergegangen. Also der Junge hat das drauf. Das haben wir damals bei den Clippers gesehen, als er hinter Chris Paul immer wieder von der Bank für super Minuten wirklich da gesorgt hatte. Ist einfach ein geiler Two-Way-Spieler, ein beinharter Verteidiger und offensiv einfach talentiert. Und ich glaube einfach, dass das von der Timeline her im Prinzip der perfekte Spieler für die Suns ist. Der ist jung genug, dass du ihn längerfristig einplanen kannst, dass er auch mit den noch jüngeren Leuten zusammenpasst und dann hast du einfach einen sicheren Qualitätsspieler. Und das ist ja mein großes Argument bei den Suns. Das muss die Aufgabe sein, jetzt einfach über die nächsten Jahre Leute zu finden, die wirklich die Main 4 Guys sind. Und ich glaube, Eric Bledsoe könnte einer davon sein. Und wenn du ihn leichtfertig gehen lässt, eventuell nur irgendwie für weitere Assets, für ein paar Draftpicks oder so, könnte das ein Fehler sein. Weil für mich bei den ganzen anderen Kandidaten, bei einem Marquise Chris, bei einem Bender und so weiter, selbst bei einem Booker, mir einfach noch so ein bisschen die Garantien fehlen, ob das jeweils the real deal ist.
Für mich kommt es sehr darauf an, was das Paket wäre. Es geistern natürlich immer nochmal so diese noch ein Top-Pick und nochmal ein junges Talent-Deals rum. Das wäre für mich auch ein Fehler, weil da haben wir vorhin drüber gesprochen, sie sind absolut stacked, was Talente angeht. Da brauchst du eigentlich nicht mehr viel. Da musst du einfach schauen, dass du die Jungs, die du hast, entwickelst und dich dann irgendwie separat verstärkst mit Jungs, die wirklich Qualitätsspieler sind, jetzt schon sind, wo du weißt, was du bekommst. Bledsoe hat natürlich immer so ein bisschen seine Verletzungsproblematik, die irgendwo ein Thema ist. Wenn du es schaffst, ihn im Laufe der Saison zu flippen gegen, ja, schwer zu sagen, aber gegen einen mehr oder weniger fertigen Spieler oder jemanden, wo klar absehbar ist, wohin die Reise geht, der da gut reinpasst, dann ist das für mich ein Deal, den du machen musst. Wenn du ihn wirklich verschiffst gegen nochmal einen hohen First-Rounder oder ein junges Talent, ist es für mich auch ein Fehler. Das ist nicht das, was die Suns gerade brauchen. Bledsoe an sich, Shoutout an Miguel, massiv underrated, glaube ich, in vielen Kreisen. Als ich für meine Bold Prediction für Booker ein bisschen recherchiert habe, wer so 40-plus-Scoring-Games hatte letztes Jahr, das muss man aufmachen auf BKRF. Also da läuft dir sehr, sehr oft der Name Eric Bledsoe über den Weg. Also massiv potenter Scorer. Du hast es richtig gesagt, sie haben irgendwann den Stecker gezogen und gesagt, das war's jetzt, du bist vielleicht ein bisschen zu gut gerade, lass mal verlieren und raus mit dir, wir ziehen.
Auch einfach geil, das zu sagen, oder?
Ja, geil. Du spielst leider zu gut Basketball, wir können dich gerade aktuell nicht gebrauchen. Kann man irgendwo nachvollziehen. Absolut defensiv, einer der besten Jungs auf der Eins, ein beinharter Typ, hat den Körper dazu, hat alle Tools, ist einfach ein sehr, sehr guter Verteidiger. Also ich fände es nicht schlimm, wenn er da ein langfristiger Teil der Suns bleibt. Sieht für mich im Moment nicht unbedingt so aus. Sieht eher da so aus, als würden sie tatsächlich daran glauben, dass dann vielleicht ein Tyler Ulis da in die Rolle reinwachsen kann. Mal schauen. Aber die Bull Prediction lasse ich dir auf jeden Fall durchgehen.
Ja, das finde ich schön. Und dann sind wir jetzt eigentlich schon bei unserer letzten Kategorie, die wir jeweils haben für die einzelnen Teams. Und das sind unsere Best- und Worst-Case-Szenarien. Danach werden wir dann wirklich auch einfach nochmal Eier auf den Tisch, unseren wirklichen Tipp für die Wins zusammenbauen. Aber ich fange einfach mal an und muss sagen, das Best-Case-Szenario für die Suns ist halt das sportliche Worst-Case-Szenario. Deswegen ist das halt so ein bisschen schwierig. Das ist am Anfang immer so halt die Sache bei diesen Best-Case- und Worst-Case-Szenarien. Also rein sportliches Best-Case, klar. Wenn du jetzt sagst, du machst es wirklich so gut wie möglich und du willst gewinnen, dann hat dieses Team mit den Veterans, die sie haben, hätte das meiner Meinung nach so 34, vielleicht 35 Wins im Tank. Aber das wird definitiv nicht passieren. Also sage ich mal, ein realistisches sportliches Best-Case-Szenario wären vielleicht so 26, 27 Wins, aber das wäre schon fast zu viel, weil sie wirklich ganz unten mit dabei sein wollen. Beim Worst Case bin ich dann wirklich, im schlimmsten Fall könnte es unter 20 bleiben, da bin ich bei 19 und mein letztendlicher Tipp liegt bei 21 Wins für die Phoenix Suns in der nächsten Saison.
Finde ich sehr stabil und sehr interessant. Für mich steht hier auch ganz plakativ, wenig Wins gleich Best Case. Genau das, was du eben gesagt hast. Hier ist wirklich der Best Case der Worst Case. Wenn die Suns wirklich sportlich alles reinlegen sollten und versuchen, sportlich so gut wie möglich zu sein, dann ist das für mich auch ein Team, was 35 sehe ich nicht ganz, aber stehen bei mir hier irgendwie 33 Wins. Sie sind drin, das ist theoretisch ein vernünftiges Team. Wenn ein Bledsoe, ein Chandler wirklich da bleiben, spielen, fit bleiben, dann hast du zwei Jungs, die wirklich gutes NBA-Niveau haben. Dazu die Jungs, über die wir eben geredet haben, ist kein so schlimmes Team. Worst Case rein sportlich, wie gesagt in großen Anführungsstrichen, weil das ist das, was die Suns wollen. Da stehen bei mir hier 20 Wins, also einer mehr als bei dir. Sie werden tanken, davon gehe ich aus, wenn ich hier Eier auf den Tisch legen soll und sagen soll, wie viele Wins holen sie im nächsten Jahr wirklich. Im letzten Jahr waren es 24. Man muss mal ein bisschen schauen, wie die Konkurrenz in Anführungsstrichen wirklich um die größtmögliche Chance auf den Overall First Pick ist. Ich glaube, dass es nicht wahnsinnig viele Teams geben wird, die wirklich in den ganz tiefen 20ern unterwegs sein werden, was die Wins angeht. Sodass die Suns es sich vielleicht erlauben können, sogar 23, 24 Wins zu holen und trotzdem das Team mit der größtmöglichen Chance zu sein. Letztes Jahr, habe ich gesagt, waren nur die Nets schlechter, die 20 hatten. Die sehen wir beide besser. Die anderen Teams da unten, Philly, die Hawks, die Bulls etc., wer da alles noch so kommt, werden auf einem ähnlichen Niveau sein. Bei mir stehen hier am Ende 23 Wins, einer weniger als im letzten Jahr und damit ganz gute Chancen, einen der besten Picks abzugreifen und dann wen auch immer zu holen. Also bei mir sind es 23. Was hattest du, 24 oder 22?
21 sogar, ne? Tatsächlich.
Ja, dann nehmen wir die Mitte, nehmen wir die goldene Mitte und einigen uns auf 22 Wins. Ja gut,
wir als Podcast-Du haben uns geeinigt auf 22 Wins. Das finde ich sehr charmant und ansonsten werden wir natürlich die einzelnen Tipps auch noch aufschreiben. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir machen da ein großes Tippspiel draus. Wir merken uns das, werden das dann ein Jahr später auflösen und dann gibt es auf jeden Fall wieder eine saftige Bestrafung für den Verlierer. Aber da freue ich mich drauf. Denke ich mal sehr vernünftig,
okay, ich schreibe
von dir.
Mit.
Ja, wir schreiben mit, definitiv. Machen wir es am besten beide, weil es werden Zettel verloren gehen, das wissen wir. Aber das ist okay. Nee, ansonsten für mich auch, um das nochmal wirklich zu unterstreichen, die Suns für mich auch wirklich der absolute Top-Favorit auf den overall worst record der NBA, weil sie halt einfach im Westen sind. Also im Osten gibt es vermeintlich schlechtere Teams, also das sehe ich auf jeden Fall so, aber die werden einfach dadurch, dass der Schedule so ist und du einfach über 50 Spiele gegen den Osten dann noch haben wirst, werden einfach von alleine Wins kommen. Für die Suns wird es schwieriger. Ich glaube auch, dass die Suns, das war auch mal kurz eine Überlegung für eine Bold Prediction, dass die ein, zwei so richtig schöne Wins haben werden. Also wirklich gegen Top-Teams, wo einfach mal alles klappt, wo die Jungs top sein werden, wo ein Eric Bledsoe ein massives Spiel raushaut und so sie ihr Talent immer wieder andeuten werden. Aber insgesamt wird es einfach sehr, sehr schwer, da im Westen Wins zu holen. Und deswegen sind sie da für mich einfach der Tipp für das schlechteste Team der NBA. Also an alle Suns-Fans, und das ist nicht nur Miguel, in unserer Gruppe merkt man immer wieder, es gibt doch einige, also überraschend viele, zehren wahrscheinlich so ein bisschen von der Nash-Staudemeyer-Zeit oder auch von der Barkley-Zeit, dass da ja so ein bisschen was hängen geblieben ist. Also habt Geduld, aber wir sind definitiv der Meinung, dass die Zukunft der Suns doch relativ rosig aussieht.
So ist es. Guckt nach Philadelphia, da ist es sehr gut aufgegangen bisher. Einen ähnlichen Weg können die Suns eventuell auch einschlagen in den nächsten Jahren. Also nochmal ein Jahr Geduld haben, sich freuen an den jungen Leuten. Ich glaube auch, dass sie ein, zwei schöne Quality-Wins dabei haben werden, wenn es dann wirklich mal klickt. Am Ende des Tages wird es eine Saison sein, wo es nicht darum geht, möglichst sportlich gut abzuschneiden. Das wissen, glaube ich, auch alle Suns-Fans. Insofern kann man damit leben. Die Zukunft sieht rosig aus, ist alles halb so wild.
Sehr schön, dann machen wir weiter mit dem nächsten Team und jetzt wird's spannend, jetzt wird's nämlich auch persönlich für Arne, das ist schon ein kleiner Spoiler, ich werde dir einfach mal das Team vorstellen und dann auch direkt mal die Offseason vorstellen, weil du bist definitiv der Experte und sollst das dann mal so objektiv wie möglich bewerten, weil ich mach schon mal, ja, den nächsten Spoiler, die Offseason des nächsten Teams bewerte ich doch sehr, sehr, sehr dramatisch. Wir reden, der Cointoss ist für mich ausgegangen, ich wollte dieses Team an 15 sehen, Arne wollte ein anderes sehen, das werden wir jetzt noch nicht spoilern, aber letztendlich sind es geworden die Chicago Bulls. Das ist doch relativ dramatisch. Vielen wird jetzt das Herz bluten, aber es ist halt auch für die Zukunft eigentlich eine gute Nachricht. Was ist passiert? Jede Menge. Also im Vergleich zu den Phoenix Suns sind wir natürlich direkt bei dem großen Trade, der ein Grund ist, warum man diese Offseason negativ betrachten muss. Jimmy Butler ist weg, Arnes Lieblingsspieler inzwischen bei unseren Minnesota Timberwolves, muss man dazu sagen. Dazu mussten sie auch noch den Number 16 Pick abgeben, was natürlich das nächste Drama war, und haben bekommen Zach LaVine, Chris Dunn und den Number 7 Pick, der letztendlich Lauri Markkanen ist, der noch die große Unbekannte ist. Ansonsten ist auch noch jede Menge mehr passiert. Fat Ronaldo hat einen neuen Vertrag bekommen, Cristiano Felicio, wer den Insider noch nicht kannte, 4 Jahre 32 Millionen. Sie haben Justin Holiday gesigned, 2 Jahre 9 Millionen. Und ansonsten noch so ein paar kleinere Deals. Also wirklich so Deals, ja, muss man eigentlich nicht unbedingt erwähnen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Two-Way-Deals für Antonio Blakeney, der großen Überraschung der Summer League war, da wirklich sehr, sehr solide gespielt hat, fast 17 Punkte, fast 65%, wirklich von draußen. Den Rest erwähne ich jetzt einfach nicht. Wer gegangen ist, auch jede Menge. Rajon Rondo ist weg, Michael Carter-Williams ist weg, Joffrey Laverne ist weg, Isaiah Kanaan ist weg. Und was man auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ein Deal, den man definitiv auch negativ sehen musste, an 38 ist vielen wirklich so Deep Dive Draft Fans das Herz aufgegangen für die Chicago Bulls, weil da wählten sie Jordan Bell aus, der für viele so ein absoluter Sleeper-Kandidat war. Man hat immer so im Vorhinein schon gesagt, könnte so ein Draymond Green 2-Typ sein, vielleicht nicht ganz so talentiert, aber so ein ähnliches Skillset. Aber statt ihn dann zu nehmen und selber zu verwerten, haben sie ihn für 3,5 Millionen diesen Pick an die Golden State Warriors verkauft, die jetzt für viele schon wieder einen massiven Steal dafür gemacht haben. Ja, das war die Offseason der Chicago Bulls und ich überlasse es jetzt erstmal dir, deine Note zu geben, bevor meine kommt, und man kann sich, glaube ich, schon vorstellen, wie die ungefähr ausgehen wird.
Ich will nicht drüber reden. Ich will wirklich nicht drüber reden. Du hast es richtig gesagt. Die Bulls letztes Jahr 41-41 haben sich da gerade so eben in die Playoffs gesqueezed, gesneakt. Dieses Jahr ein völlig anderes Team. Natürlich Thema Rebuild, Thema absoluter Umbruch eingeleitet. Die Entscheidung per se finde ich richtig. Da neue Wege zu gehen, zu sagen, wir brechen das Ding auf und fangen neu an, bauen neu auf, ist prinzipiell absolut richtig und auch weitgehend alternativlos. Meine Offseason-Note, da komme ich gleich hinten raus drauf. Die Stimmung kippt massiv. Wie gesagt, bei aller Kritik habe ich ein anderes Team an letzter Stelle im Osten gesehen, aber denkbar knapp. Also der Case für die Bulls ist definitiv da. Die werden kein gutes Team sein im nächsten Jahr und dafür gibt es verschiedenste Gründe. Den Jimmy-Trade hast du angesprochen, mir blutet natürlich nach wie vor das Herz. Ich hätte meinen Jimmy immer noch am liebsten bei den Bulls gesehen, auch wenn natürlich die sportliche Zukunft in Minnesota irgendwie besser ist, keine Frage. Für mich hätte ich ihn am liebsten noch weiterhin da gesehen. Ihn zu dealen ist richtig gewesen. Das Paket finde ich scheiße und zwar wirklich, wirklich scheiße, dass du deinen eigenen Pick damit reinwirfst. Dafür habe ich überhaupt keine Worte. Also das ist wirklich eine absolute Vollfrechheit, dass sie da ernsthaft ihren 16er Pick noch mit reinschmeißen. zurückbekommst du Zach LaVine, der am Kreuzband verletzt ist, der selber von sich sagt, dass er zum Training Camp erwartet, wieder da zu sein. Ob das am Ende stimmt, keine Ahnung, wie gut er zurückkommt. Kreuzbandverletzung haben wir in den letzten Jahren auch gesehen. Das kann richtig bitter laufen. Das kann auch wie bei einem Westbrook so laufen, dass man kaum sieht, dass da jemals irgendwas war. Selbst in dem Best Case bin ich nicht davon überzeugt, dass Zach LaVine irgendwie ein absoluter Qualitätsspieler ist, der dich wahnsinnig viel weiterbringt. Der wird Restricted Free Agent im nächsten Jahr. Den wirst du dann im Zweifel bezahlen müssen. Chris Dunn ist jetzt scheinbar der Franchise-Point Guard, wenn man es so nennen will, den sie sich gesichert haben. Naja, es ist ja so. Die glauben an Chris Dunn. Ja, die Bulls glauben offenbar an Chris Dunn, der ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, ein mieser Shooter ist, das Spacing bei den Bulls sowieso katastrophal. Es ist unklar, was für ein Niveau Chris Dunn erreichen wird. Man kann einen Case dafür machen, dass das ein vernünftiger bis guter NBA-Spieler werden kann. Das kann auch ein absoluter Bust sein. Auch das ist nicht irgendwie völlig jenseits des Möglichen, mit Lauri Markkanen einen interessanten Pick gemacht. Da gehen die Projections schwer auseinander, von Borderline All-Star bis irgendwie interessanter Rollenspieler. Da kann alles Mögliche passieren. Man darf nochmal erwähnen, dass an der Stelle auch noch Dennis Smith Jr. verfügbar gewesen wäre, den sie hätten nehmen können. Das haben viele im Umfeld der Bulls, hätten es gerne gesehen. Nun haben sie sich auf Chris Dunn irgendwie versteift als Lösung auf der 1. Mal schauen, wie das langfristig ausgeht. Ich mag das Justin Holiday Signing. Das gefällt mir gut. Ein bisschen Shooting, solider Verteidiger, schön groß, schön günstig. Machst du nicht viel mit falsch. Antonio Blakeney hast du schon angesprochen. Der ist jemand, der wirklich ein bisschen Fantasie weckt. Der macht dich nicht zu einem guten Team, aber da kann man zumindest mal ein bisschen hoffnungsvoll sein, dass du da wirklich einen offensiv sehr, sehr potenten Scorer an Land geholt hast, den du hochziehen kannst, wenn du denn möchtest. Wie gesagt, Two-Way-Deal hast du gesagt. Ja, auf der Abgangsseite, dass sie die Point-Guard-Experimente mehr oder weniger abgebrochen haben, finde ich irgendwie erstmal sinnvoll, dass Michael Carter-Williams nicht weiter dort auflaufen wird. Damit kann ich ganz gut leben, mit Isaiah Canaan auch, mit Rajon Rondo auch, das ist alles irgendwie okay. Was das Roster angeht, Nikola Mirotic wird wohl bleiben. Das ist eine ähnliche Geschichte wie bei Nerlens Noel. Hat das Qualifying Offer vorliegen. Hat, glaube ich, selber gedacht, dass er einen fetteren Vertrag bekommt. Ich gehe davon aus, dass er dann bei den Bulls bleibt. Dwayne Wade gehe ich mal sehr davon aus, dass er sein Buyout noch bekommt. Da werden wir dann gleich drüber reden. Off-Season-Note, wie gesagt, den Weg finde ich richtig. Zu sagen, Umbruch, Rebuild, Jimmy-Trade, kann ich alles nachvollziehen. Die Richtung, die sie jetzt eingeschlagen haben mit dem, was du zurückbekommen hast als Paket, finde ich mies. Von daher bleibt für mich tatsächlich eine Off-Season-Note eine schlicht und einfach eine glatte straighte 5. Mehr kann ich dafür nicht rausholen. Es ist, ich sehe nichts, was du viel schlechter hättest machen können, ehrlicherweise. Dass du das Roster ein bisschen aufräumst, gerade auf der 1, ja, ist irgendwie klar, macht Sinn, hätten alle anderen auch so gemacht. Und ich glaube, dass es schwierig gewesen wäre, ein schlechteres Paket für Jimmy Butler zurückzubekommen. Von daher sehe ich nicht, warum das irgendwie mehr als eine 5 sein sollte.
Ja, das ist natürlich die Hauptstory. Also die Großteil, wie die Note irgendwie beeinflusst wird, ist natürlich der Jimmy-Deal. Und man muss jetzt einfach den direkten Vergleich ziehen. Auch wenn der Deal jetzt nicht durch ist mit Kyrie, für 2 Jahre Jimmy Butler haben die Bulls einen kreuzbandgerissenen Zach LaVine, einen Chris Dunn, der noch gar nichts gezeigt hat und eine absolute Unbekannte im Draft bekommen. Und wir wissen alle, was jetzt potenziell die Cavs bekommen für 2 Jahre Kyrie Irving. Also von daher muss man das katastrophal bewerten. Also das einzig Positive ist für mich eigentlich auch nur so diese ganz kleineren Geschichten. Dieser Blakeney-Deal, mein Gott, vielleicht reden wir da in 2 Monaten gar nicht mehr drüber, aber vielleicht schon. Justin Holiday, das Signing gefällt mir sehr gut. Auch Felicio sehe ich auch so ein kleines bisschen kritisch. Ist kein Vertrag, der jetzt super wehtut. Also der ist eigentlich mehr oder weniger egal, der Vertrag zu der aktuellen Phase. Aber wenn man mal vergleicht, dass ein Dwayne Dedman 2 Jahre 14 Millionen unterschrieben hat oder ein Pat Patterson vor allen Dingen 3 Jahre 16 Millionen und dann kriegt ein Fat Ronaldo einfach auf einmal 4 Jahre 32 Millionen, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein musste, vor allen Dingen nicht so früh, dass sie dann für 3,5 Millionen da wirklich diesen Draft-Pick da einfach verkaufen, der potenziell einfach, und das müssten eigentlich auch die ganzen Scouts von den Bulls gewusst haben, dass Jordan Bell ein Kandidat ist, der Fantasie weckt, das ist für mich einfach so ein Cheap-Move. Also, warum gambelst du nicht einfach auf den Jungen, behältst ihn für dich und guckst mal, was draus wird? Das ist so die perfekte Situation. Da sich einfach aus Owner-Sicht da einfach mal kurz 3,5 Millionen in die Tasche zu stecken, kann ich einfach gar nicht nachvollziehen. Also, in den USA spricht man ja immer von A bis D und dann gibt's direkt das F. Bei uns gibt's ja zum Glück 6 Stufen und ich bin einfach noch einen Tick schlechter gegangen. Will nicht die glatte 6 verteilen, weil dazu waren diese kleineren Moves dann doch zu gut, in großen Anführungsstrichen. Ich verteile eine 5 minus.
Stabil. Komm ja ganz gut weg hier, ja. für mich gibt es nicht viel Gründe, das wahnsinnig viel positiver zu sehen. Bisschen Licht am Ende des Tunnels. Die Bulls werden einen Arsch voll Capspace haben im nächsten Jahr. Sie werden 2019, Stand jetzt, das Team mit dem meisten Capspace sein. Sie sind nicht zwingend eine Free Agency Destination. Also muss man sich da mal anschauen, was das am Ende des Tages wirklich wert ist. Sie haben dieses Jahr keine blöden Salary Dumps genommen. Das finde ich irgendwie noch einigermaßen positiv. Auch das hätte man machen können. Den Deal für Fat Ronaldo finde ich völlig okay. Natürlich im direkten Vergleich zu einem Pat sieht er dann ein bisschen schlechter aus, aber 8 Millionen pro Jahr ist einfach was du für solche Leute bezahlen musst. Ist 25, hat ganz gute Hände, ist ein guter Rollman. Das ist schon irgendwie okay. Das ist nichts, was wahnsinnig wehtut. Ansonsten haben sie halt ein bisschen aufgeräumt. Aber ich sehe schon ein, dass man auf nicht viel mehr als eine 5 oder 5 Minus kommt, wenn man ein bisschen rumguckt. Haben sie reihenweise Fs und Ds eingesammelt von den Leuten, die da sonst so ihre Noten verteilt haben. Insofern gibt es für mich Stand jetzt keinen großen Grund, dass das besser zu sehen ist. Ist leider Gottes so.
Ja, und jetzt wird es eigentlich interessant und da kommen wir in die große Diskussion, wie es vor allen Dingen in der Zukunft weitergehen soll, der Chicago Bulls, weil wir gucken jetzt einfach mal auf die potenzielle Aufstellung und die liest sich gar nicht so katastrophal, also für ein Team, was jetzt hier wirklich absolut an Platz 15 im Osten dann auch noch steht. Da haben wir potenziell ein Lineup mit Chris Dunn auf der 1, wir könnten einen Zach LaVine, wenn er dann wieder da ist, auf der 2 sehen, einen Wade eventuell auf der 3, dann kannst du mit einem Bobby Portis, der auch einer deiner Lieblinge ist, auf der 4 und mit einem Robin Lopez auf der 5 starten. Und dann werden jetzt viele sagen, okay, das ist auch gar nicht so schlecht, oder? Und da muss man definitiv sagen, ja, das ist nicht so schlecht und es ist auch vermeintlich besser als andere Teams im Osten. Aber ich rechne auf jeden Fall ganz fest damit, dass dieses Team so auf jeden Fall nicht zu Ende spielen wird. Du hast Dwayne Wade schon angedeutet, da kann man sich eigentlich jetzt schon sicher sein, dass der Buyout kommen wird und wie viele Spiele wirklich Dwayne Wade jetzt noch mit voller Energie für die Bulls machen wird. Ja, fraglich. Es ist allgemein eine schwierige Situation, weil der bekommt jede Menge Geld dafür, dass er gerade für die Chicago Bulls spielt und es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, dass das immer so gemacht wird, dass man nicht einfach einfordern kann, hey Dwayne, du kriegst einen Arsch voll Kohle, spiel halt einfach vernünftig für uns. So funktioniert es halt leider nicht. Bei Zach LaVine bin ich auch ein großer Skeptiker, wirklich was den Ansatz angeht der Bulls. Also sie werden es richtig machen, meiner Meinung nach. Sie werden, glaube ich, sehr vorsichtig mit ihm umgehen. Ich habe zu dir schon mal im Vorgespräch gesagt, nicht jetzt auf Chandler Parsons Niveau, dass du ihn wirklich so ganz krass limitieren wirst, aber ich denke, weil er ja das große Piece war in dem Jimmy Trade und scheinbar ein Franchise-Player sein soll, was man sehr, sehr zweifelhaft ansehen muss und bewerten muss, glaube ich einfach, dass sie ihn da wirklich sehr, sehr konservativ behandeln werden, dass er nicht sehr, sehr, also dass er ja, ein Großteil der Saison, na, dass er auf jeden Fall nicht viele Spiele machen wird. Also 70 plus von Zach LaVine hoffe ich mir auch nicht und auch nicht viele Minuten. Ich glaube, das wird so eine, ja, einfach Transitional-Saison für Zach LaVine und dann wird man erst in der kommenden Saison sehen, was er denn wirklich ist. Und dementsprechend ist man dann einfach relativ dünn. Und was mich vor allen Dingen einfach stört, nach wie vor die Point-Guard-Situation der Bulls. Und die hat sich für mich, so schlecht sie in der letzten Saison war, noch mehr verschlechtert. Also Chris Dunn, du kannst vielleicht gleich mal sagen, was aus deiner Sicht die Bewertung von Chris Dunn ist. Aber ich habe ihn bei den Wolves gesehen. Er ist ein super Verteidiger, er ist ein Shot-Blocking-Point-Guard, auch ganz interessant. Aber offensiv ist das wirklich wenig. Also er hat keinen Wurf, es gibt da spannende Stats zu, also wirklich. Chris Dunn hatte den drittschlechtesten True-Shooting-Wert in der kompletten NBA. Wir reden da von 43,2%. 43,2%. Das muss man hier auf der Zunge zergehen lassen. Da ist Ricky Rubio ein Elite-Shooter. Es gab nur zwei schlechtere, wie gesagt. Das war Smash Christian, der die Nummer 1 war, und ein Justice Winslow. Shoutout an ihn auf jeden Fall, der zweitschlechteste True-Shooting-Wert. Und dahinter kommt auch nichts. Also ich glaube einfach, wenn du keinen vernünftigen Point Guard hast, keinen vernünftigen Ballhändler. Das kann in der ersten Saisonhälfte vielleicht Dwayne Wade so ein bisschen kompensieren, aber irgendwann wird das nicht mehr machen und das macht für mich die Chicago Bulls zu einfach so einem katastrophal schlechten Team.
Kann ich nachvollziehen. Tut mir alles weh. Es ist, als würde jemand vor mir sitzen und mir die ganze Zeit irgendwie so ein leichtes, kleines Messer ins Herz stechen. Es hat Hand und Fuß, was du sagst. Ich glaube, was das Roster angeht, ist eben genau das ein bisschen schwierig zu beurteilen. Dwayne Wade wird die Saison nicht als Chicago Bull beenden. Das ist auch keine 90%, sondern das sind 100%. Das wird nicht passieren. Der wird seinen Buyout kriegen. Die Frage ist ein bisschen, wann kommt er jetzt zeitnah? Kommt er vielleicht erst irgendwann im Dezember, im Januar? Dann wäre er eben noch die ersten Wochen zumindest ein Teil der Bulls und würde da auf dem Platz stehen. Das ist ein bisschen schwer jetzt gerade einzuschätzen. Was ist mit dem Robin Lopez? Ich liebe den Kerl, halte ihn für einen sehr, sehr guten Center in dieser Liga. Ist die Frage, flippen sie den noch? Wenn ja, wann? Und so weiter und so fort. Also es ist ein bisschen unklar, wie das Lineup wirklich aussehen wird. Wird Zach LaVine am Anfang auf dem Parkett stehen? Wird er eine heftige Minute Restriction bekommen? wenn du tatsächlich mit Dunn, Wade, Levine, Portis und Robin Lopez irgendwie die Hälfte der Saison spielen solltest, ist das rein sportlich kein gutes Team, aber auch keins, was das Schlechteste im Osten wäre. Nur ist es halt nicht sehr wahrscheinlich, dass man genau das Line-Up besonders viel sehen wird. Man kann davon ausgehen, dass Wade relativ schnell weg ist. Dann wirfst du da auf einmal einen Justin Holiday, Denzel Valentine, wen auch immer rein. Vielleicht startet Paul Zipser auf einmal. Auch das ist ja nicht auszuschließen. Vielleicht startet Fat Ronaldo irgendwann auf der 5, weil Robin Lopez weg ist. Also es ist sportlich schwierig. Natürlich ist so das Thema Ballhandling und irgendwie die Lösung auf der 1 ist eins, was schwierig ist. Ob Chris Dunn da die Lösung ist, da mache ich viele Fragezeichen hinter. Du hast mehr gesehen von ihm als ich bisher, da bin ich mir sicher. Defensiv ist er jetzt schon, ich will nicht sagen fertig, aber auf einem sehr, sehr guten Niveau. Da hat er alles, was du dir erhoffst. Offensiv ist es schwierig. Also die Bulls waren letzte Saison ein Team, was riesige Spacing- und Shooting-Probleme hatte. Die sind jetzt auf dem Papier vielleicht minimal kleiner, wenn du mit einem Levine, der ein Floor-Spacer ist, irgendwie aufläufst, mit einem Portis, der eigentlich genau das von den großen Positionen machen sollst. Aber wenn dann Dwayne Wade da steht, ist auch das nicht wirklich elitäres Spacing. Also das wird nach wie vor ein Problem sein. Chris Dunn ist kein besonders guter Shooter bisher. Was ich mag an ihm, ist, dass mir sein Transition-Game gefällt, dass er relativ flink nach vorne ist. Wenn du den Rebound holst und dann wirklich mit viel Tempo dann so Open Space Basketball spielst, da gefällt er mir. Im Halfcourt ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Fred Hoiberg ist jemand, der so Pace and Space Offense laufen lassen möchte. Das wird ein bisschen schwierig, weil das Personal nicht so hundertprozentig da ist. Aber ich glaube, das Transition Game, das wird schon ganz vernünftig aussehen. Ich kann mir vorstellen, dass er da wirklich so ein bisschen eine positive Überraschung sein kann, dass die Saison nicht ganz so schlimm ist, wie man sich's vielleicht erwartet. Ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt auf einmal einen Shot hat. Den kann er vielleicht irgendwann mal solide entwickeln. Ich gehe nicht davon aus, dass der da nächstes Jahr jetzt riesig improved sein wird. Vielleicht, wenn du ihn wirklich dann umrundest mit Leuten wie Zach LaVine, wie einem Justin Holiday und einem Portis dann auf den Flügeln, dann ist ein bisschen mehr Spacing da. Vielleicht funktioniert es dann, aber ich erwarte mir nicht wahnsinnig viel von Chris Dunn. Ich bin kein großer Believer und wenn er wirklich der Franchise-Point Guard sein soll für die nächsten Jahre, dann ist das für mich schon problematisch. Sie haben ein paar interessante Jungs mit einem Denzel Valentine, den ich mag. Ich mag auch einen Mirotic immer noch. Ich liebe Bobby Portis, da kommen wir später nochmal drauf. Was Lauri Markkanen dann leisten kann, müssen wir mal schauen. Also Cameron Payne ist das nächste Riesenfragezeichen. Sie haben ein paar interessante Jungs, aber das Roster an sich hat natürlich Probleme mit dem Spacing, mit dem Ballhandling auf den kleinen Positionen. Sind viele, viele, viele Fragezeichen. Die werden nicht ewig viele Spiele gewinnen. Insofern haben wir sie dann an 15 und ich möchte eigentlich aufhören mit dem Podcast.
Ja, muss man ja immer wieder betonen. Du hattest sie nicht an 15, was ich auch nachvollziehbar finde. Aber für mich, Robin Lopez, du hast es angesprochen, vom Vertrag her ein perfekter Trade-Kandidat. Und was willst du mit dem Jungen? Der macht dich zu gut und du willst verlieren. Das muss das Ziel der Chicago Bulls sein, ähnlich wie bei den Phoenix Suns. Also die brauchen jetzt wirklich ganz, ganz dringend einen neuen Franchise-Player. Zach LaVine ist jetzt so ein bisschen das Gesicht der Franchise tatsächlich, aber ihr kennt meine Meinung darüber, das ist ein Fehler und kann nicht die Antwort sein. Das wissen hoffentlich auch die Bulls, aber dementsprechend musst du all in gehen und die einfach mehr oder weniger garantieren, dass du eine Chance hast auf den Number One Overall Pick 2018 oder vielleicht den zweiten oder den dritten, weil 1-2 potenzielle Superstars soll es ja da scheinbar doch geben und das musst du einfach schaffen. Dementsprechend glaube ich, dass sich da viel ändern wird. Wen es freuen wird, ist Paul Dennis Zipser, also ist nicht ausgeschlossen, dass der 25 Minuten bekommt pro Spiel in der nächsten Saison. Also ist echt heftig, ist fast schade für ihn, dass er damals wirklich einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben hat und auch noch 18-19 unter Vertrag ist für natürlich sehr, sehr schmales Geld. Knapp 4 Millionen waren das damals für 4 Jahre mit einer Team-Option im letzten Jahr. Also das gäbe jetzt schon ein Szenario, dass der echt ja, solide überrascht, weil er ist einfach ein solider Spieler, das haben wir immer wieder gesagt. Und dass der dann schon im nächsten Jahr vielleicht echt ja, einen soliden Vertrag bekommen hätte. So läuft es jetzt anders. Und ja, es ist einfach sehr, sehr fraglich. Es gibt viele Fragezeichen, es gibt auch noch Potenzial für Überraschungen. Also ich gucke da vor allen Dingen auch zu einem Denzel Valentine, der es knapp verpasst hat, mein Player to watch zu werden. Der hatte ja schon schöne Einsätze, also Ansätze. Als er reingeschmissen wurde in die Rotation, fand ich das durchaus ansprechend, was er da gezeigt hat. Also da würde ich mir auch wünschen, dass der einfach wirklich wirklich viele Minuten bekommt und was zeigen kann, so einfach als Combo-Guard mit dem Ball in der Hand oder das Combo-Forward ja auch fast schon, da ist ja 1 und 3 Hybrid so ein bisschen und dann aber für mich, das ist einfach, ich finde es sehr, sehr interessant, weil er halt ein Ex-Wolf ist und deswegen ist er auch mein Player to Watch, Chris Dunn, und so negativ ich mich äußere, und es ist wirklich schlimm, es ist wirklich schlimm, also das Einzige, was du ihm offensiv wirklich, ja, weiß nicht, was, wofür du ihm Credit geben kannst, ist, er ist ein guter Transition Point Guard, also du kannst mit ihm rennen, das hat er auf jeden Fall im Tank, aber im Halfcourt ist er wirklich eine Katastrophe und da ist einfach für mich das große Problem. Er ist halt nicht dieser Non-Shooter-Typ Ricky Rubio-Typ Alfred Payton, der aber dafür wahnsinnige andere Qualitäten hat. Er hat halt auch das dann einfach nicht. Er ist kein guter Ballhändler, er hat, ist einfach kein elitärer Passer oder irgend sowas. Da fehlt's hinten und vorne einfach. Defensiv, also für mich, offensiv natürlich. Was für mich natürlich die Ceiling für ihn sein müsste, ist so Typ Pat Beverly, einfach defensiv so überragend sein und den Dreier irgendwie so gut zu bekommen, dass man ihn zumindest offen reinknallt, dann ist das auch jemand, der wertvoll ist, aber selbst da zweifle ich dran. Also wenn Chris Dunn jemals Pat Beverly wird, dann, boah, dann haben die Bulls schon einen super Move gemacht. Ich glaub's nicht. Nichtsdestotrotz ist er mein Player to watch, weil er einfach rein physisch doch so interessant ist, dass ich ihn zu 98% abschreibe, aber die 2% machen es doch so interessant, dass ich definitiv hingucken werde in der neuen Saison.
Junge, Junge, 98, das ist der nächste Stich in mein Herz. Tatsächlich mein Player to watch, ist ein bisschen langweilig, ist auch Chris Dunn. Das meiste habe ich dazu schon gesagt, oder du hast es eben gesagt.
Dann darfst du noch mal kurz erzählen, ich hole mir ein Getränk.
Ja, schön. Die ganz große Frage, wie ich es vorhin schon mal skizziert habe und wie Dirk es gerade gesagt hat, kann er wirklich zeigen, Ansätze zeigen, dass er ein Franchise-Point-Guard sein kann? Die Pace-and-Space-Offense von Hoiberg kann auf dem Papier einigermaßen passen, das habe ich auch eben schon gesagt, sein Transition-Game ist schön, da ist er vernünftig unterwegs, er bräuchte irgendwie jemanden neben sich, der ihm das klassische Playmaking so ein bisschen von der Hand nehmen kann und abgehen kann, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es theoretisch so der Fit mit Dwayne Wade gar nicht so schlecht sein kann, der da ein bisschen das Playmaking übernehmen kann. Nur wie gesagt, wer weiß, ob der überhaupt die Saison da startet. Im Laufe der Saison wird er weg sein. Und sie haben nicht den klassischen quote-unquote Floor-General-Typ, der das ein bisschen übernehmen kann. Sie haben auch vom Flügel nicht zwingend die Leute, die ihm da das Ballhandling abnehmen können. Ich glaube, dass ein Chris Dunn zum Beispiel in so einem Umfeld wie mit einem Wade und Jimmy Butler Pairing auf dem Flügel hätte funktionieren können, weil das wirklich Jungs sind, die ihm den Ballvortrag abnehmen hätten können. Die sind weg oder werden bald weg sein. Ich fürchte, man wird viel davon sehen, dass dann Zach LaVine wieder so einen halben Point Guard spielen wird, weil Chris Dunn eben nicht hundertprozentig der Typ dafür ist. Dass das nicht die beste Lösung ist, haben wir, glaube ich, auch immer mal wieder thematisiert. Wenn die Bulls schnell spielen und sie wollen extrem schnell spielen, was man so hört, dann, glaube ich, werden wir auch ein paar schöne Momente von Chris Dunn sehen. Ja, viel mehr erwarte ich mir nicht von ihm, erhoffe ich mir nicht von ihm. Und das sagt eigentlich schon nur nochmal, wie scheiße ich den Deal für Jimmy Butler finde. Denn irgendwie ist er eins der zentralen Pieces, was du in dem Deal zurückbekommen hast. Und wenn man da Riesenfragezeichen daran macht, dass der überhaupt mal ein solider NBA-Spieler, geschweige denn guter oder sogar sehr guter werden kann, dann zeigt das für mich nur nochmal, dass dieser Deal scheiße war. Und du kannst mir nicht erzählen, dass das beste Paket sein soll, was die Bulls in den letzten 10, 12 Monaten seit Jimmy Butler mehr oder weniger auf dem Trademarkt ist, bekommen haben. Wenn ja, dann haben sie wirklich alles falsch gemacht. Insofern mein Player to watch, Chris Dunn, wird ein paar schöne Momente haben, aber ich werde ganz bewusst meine Erwartungen relativ klein halten.
Ja, solltest du machen. Man kann nur hoffen, dass er ein guter Tänzer ist. Dann sehen wir vielleicht ein paar schöne Momente mit Cameron Payne zusammen.
Das wäre wichtig.
Vielleicht irgendwie mal ein, zwei Highlights, weil davon wird es nicht allzu viele geben. Und sie sind ja jetzt auch, was so wirklich die National Broadcasted Games angeht, sind sie noch mehr abgesunken. Also die Bulls. Es gibt auch den, ich glaube, der größte Bulls-Blog, den es so gibt. Das ist auch einfach herrlich, wenn man da immer wieder die Überschriften liest. Sowas wie, oh, die neuen Bulls-Jerseys sind eigentlich ganz cool, aber wer kauft sich die? Oder sollte man überhaupt hingucken an nächsten? So. Also selbst die Harrison Bulls Fans sind absolut skeptisch und das sollte man auch einfach sein, weil um es nochmal wirklich rein sportlich, rein taktisch zu bewerten, die Bulls haben einfach altbewährte Probleme. Die werden nach wie vor eins der absolut schlechtesten Teams sein von draußen, allgemein wirklich ein katastrophales Shooting-Team, also sich die Offense vorzustellen, dann vor allem auch noch ohne Dwayne Wade und selbst der baut ja langsam ein bisschen ab. Das wird schon schwierig, aber worauf man sich dann doch immer wieder freuen kann, vor allen Dingen, wenn man halt Fan der Teams ist, sind halt so diese kleinen Geschichten. Einfach die jungen Spieler zu beobachten. Deswegen auch ein Lauri Markkanen. Also ich hoffe, dass sie auch bei dem sagen, wirklich all in, Junge, du darfst machen. Also spricht für mich eigentlich relativ wenig gegen. Und wer weiß, vielleicht ist der ja die große Überraschung und im Nachhinein meckert dann doch keiner, dass er an 7 gepickt wurde. Also das sind so diese kleinen Stories, auf die ich mich dann tatsächlich freue bei den Bulls. Ja, ansonsten nicht auf so viel. Und dann bin ich auch jetzt auch schon bei meiner Bull Prediction und da habe ich mir ein kleines bisschen was ausgedacht. Man muss ganz genau zuhören, damit man die auch versteht. Meine Bull Prediction für die Chicago Bulls 17-18 lautet: Kein Spieler, der mindestens 60 Spiele für die Bulls machen wird, wird mehr als 14 Punkte pro Spiel scoren.
Eieieiei. Okay, also steht und fällt natürlich ein bisschen mit den 60 Spielen. Sprich, du spekulierst vermutlich, dass ein Zach LaVine keine 60 Spiele machen wird, denn der wird mehr als 14 scoren. Das ist, glaube ich, keine Frage. Dass Chris Dunn nicht mehr als 14 scored, alter Schwede, also kann man einen guten Case für machen, ist aber auch schon echt ein verdammt bitteres Statement dafür, so, dass ein Robin Lopez nicht der große Scorer ist, ist auch klar. Ich glaube, die Bulls werden allgemein ein Team sein werden, was das auf sehr breite Schultern verteilt. Da wird natürlich ein Chris Dunn scoren, LaVine, ein Zipser wird seine Würfe bekommen, auf dem Flügel wird ein Markan seine Würfe bekommen, ein Bobby Portis, ein Mirotic. Mirotic wäre für mich so der Kandidat, bei dem es in dem Best Case vorbeigehen kann, dass der, wenn er bleibt, tatsächlich über 14 scored. Das könnte ich mir irgendwo vorstellen, aber ich lasse dir auf jeden Fall deine Bull Prediction, lasse ich dir durchgehen. Die ist völlig in Ordnung. Nicht unrealistisch, aber trotzdem wäre das schon bemerkenswert, würde ich mal sagen, wenn das in einem Team tatsächlich der Fall ist, und das reicht mir, um sie dir durchzuwinken.
Also rein historisch ist die sogar, glaube ich, komplett unlogisch. Also es gab es in der letzten Saison definitiv nicht. Sowas Ähnliches hatten wir bei Fakt oder Fiktion letztens, und ich müsste mal reingucken, die Historie. Also wann es das letzte Mal gab, dass wirklich kein Spieler eines Teams diese Kriterien erfüllen könnte. Aber bei den Bulls kann ich es mir vorstellen, und dementsprechend bin ich natürlich froh, dass du sie mir durchgewunken hast, und jetzt bin ich extrem gespannt, was du als Bull Prediction hast.
Meine Bull Prediction, du hast den Jungen, den sie betrifft, vorhin schon ein bisschen angeteasert, weil auch er einer meiner, ich will nicht sagen irrational Sympathie-Guys ist, aber einer, wo ich einfach nach wie vor absolut vorne sitze im Bandwagon und darauf warte, darauf hoffe und davon ausgehe, beziehungsweise mir gut vorstellen kann, dass es eine kleine Breakout-Season wird. Es geht um Bobby Portis natürlich. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich ein riesen Fan von dem Kerl bin. Letztes Jahr auf dem Platz knapp 7 Punkte, 4,5 Rebounds, 33,3% von draußen. War jetzt nicht die ganz großen Werte, hat zwischendurch mal, ich glaube, 20 Spiele ungefähr durfte er starten, dann wieder nicht. Auch das wird ein bisschen spannend, weil sie auf seiner Position, wenn man so will, tatsächlich sneaky einigermaßen tief sind. Also da wird ein Lauri Markkanen natürlich seine Minuten bekommen. Ein Mirotic, der da bleiben wird, wird da seine Minuten bekommen. Vielleicht in so ein bisschen kleinere Lineups auch mal ein Zipser, wer auch immer. Aber da sind schon ein paar Jungs, die da wirklich Anspruch erheben zu spielen. Ich gehe davon aus, dass Bobby Portis seine quote-unquote Breakout-Season haben wird. Ich glaube, dass er sich da durchsetzen wird. Im letzten Jahr habe ich gesagt, 6,8 Punkte waren es, 4,6 Rebounds, meine Bold Prediction. Er wird sich steigern, wird seine Points per Game verdoppeln, wäre damit bei 13,6, also tatsächlich auch noch knapp
unter reicht deiner Bold Prediction. Sauber.
Das würde mit reinpassen, er wird dazu 6,5 Rebounds auflegen und er wird seinen Dreier tatsächlich sneaky gut verbessern, wird ihn mit mindestens 35,5% treffen, also da 2% drauflegen, Punkte verdoppeln, 2 Rebounds mehr und wird sich wirklich durchsetzen. Das ist meine Bold Prediction, ich glaube an Bobby. Und bin ganz guter Dinge, dass sie durchgehen kann.
Ja, lass ich dir natürlich durchgehen. Also ich kann ja jetzt eigentlich kaum mehr dir irgendwas nicht durchgehen lassen nach der
Kritik. Ja, vor allem Punkte verdoppeln ist schon bei aller
Nein, also die Requirements, die du da gerade aufstellst, das würde ihm ja schon zu einem der Top-Kandidaten für Most Improved Player machen. Also
absolut. Von daher
lasse ich dir das definitiv gut durchgehen. Und ich würde es dir auch gönnen, tatsächlich. Also ich bin nicht ganz so hoffnungsvoll, was ihn angeht, aber ich denke auch, dass der die Chance zumindest nutzen wird. Das ist ja jetzt immer die Sache. Deswegen auch Thema, wäre für mich einer der schlechteren Most Improved Kandidaten, weil ich jetzt nicht glaube, dass es wirklich Improvement wäre, sondern halt mehr Opportunity. Aber ich glaube, dass Bobby einer ist, mein Freund Bobby, mein Kumpel, dass ich glaube, dass der die Chance wirklich nutzen kann und wirklich rein statistisch einen ordentlichen Schritt nach vorne machen wird.
Stabil, da freue ich mich drauf. Also ich bin jetzt wieder ein bisschen positiver geneigt. Lauri Markkanen wird Rookie of the Year und zack, wir greifen richtig an, es wird heftig.
Ist nicht ausgeschlossen,
übrigens,
Markkanen, ne?
Der ja, ist für mich,
auf jeden Fall. Der ist für mich wirklich so ein absoluter Außenseiter-Tipp. Also so irgendwie, also für die Odds, die man für ihn bekommt wahrscheinlich, da könnte man 5er drauf setzen. Also nicht, dass ich irgendwen anstiften will zu Sportwetten, aber so ein 5er wäre es mir wert.
Ja, ist auf jeden Fall einer, wo man sich vorstellen kann, dass das so ein bisschen eine der Feel-Good-Stories werden kann. Wenn er denn wirklich gut in der Liga und schnell in der Liga ankommt, warum nicht? Ich bin gespannt. Lass uns mal zum Best- und Worst-Case-Szenario kommen. Auch da gibt es so ein bisschen Varianz, finde ich. Hängt unter anderem, wie gesagt, davon ab, wann Dwayne Wade sein Buyout bekommt, wann Zach LaVine wirklich zurückkommt und in welchem Zustand, ob und wenn ja, wann Robin Lopez geflippt wird. Also da gibt es so ein paar Variablen, die wir da ein bisschen mit einrechnen müssen. Jetzt will ich von dir wissen, wenn die Bulls tatsächlich all-in sportlich alles rausholen, was irgendwie geht, Chris Dunn überrascht dich, holt die 2% raus, die du ihm zugetraut hast, wirklich ein guter Junge zu werden. Vielleicht dauert der Buyout von Wade ein bisschen länger, Robin Lopez bleibt vielleicht, Zach LaVine kommt zurück wie Westbrook und man merkt nichts von seinem Knie. Absolutes Best-Case-Szenario. Wie viele Wins haben diese Bulls dann im Tank?
Boah, ja, wenn du jetzt so anfängst und dann ich mit einrechnen muss, dass Wade die Saison wirklich auch da beendet, dann muss man
auf keinen Fall beenden wird er sie nicht.
Ja gut, dann nehmen wir das mit raus und dann sage ich, dass das Best-Case-Szenario für dieses Bulls-Team bei 30 Wins liegt. Also mit zusammengekniffenen Augen, muss man mal dazu sagen. Mein Worst-Case, ja, ich... Da rechne ich ein bisschen mit ein, dass die Bulls halt auch nicht clever genug sind zum Tanken. Also sie hätten es in der letzten Saison schon machen sollen und haben es sich immer wieder verkackt, obwohl sie auf gutem Kurs war. Und ich glaube, wir werden Ähnliches in dieser Saison wiedersehen. Deswegen eigentlich, so negativ wie ich eingestellt bin, müsste ich jetzt eigentlich auch was mit einer 1 vorne haben. Aber ich sehe als Worst-Case-Szenario 20 Wins und bleib auch dabei. Also mein Worst-Case-Szenario für die Bulls wird eintreten und ich glaube, dass sie 20 Wins in der nächsten Saison holen und dementsprechend sogar der Sieger werden. Also dann hätten sie den schlechtesten Rekord der Liga.
Ja, sehr stabil. Bei mir sieht's ähnlich aus, naturgemäß ein bisschen optimistischer. Ich glaube, dass wenn tatsächlich Zach LaVine ein volles Training Camp mitbekommen kann, das Knie einigermaßen hält, Chris Dunn das macht, was ich vorhin skizziert habe, sein Transition Game, Pace and Space Offense da wirklich ganz gut rankriegt, wenn Wade vielleicht irgendwie bis Dezember, Januar an Bord bleibt und Bock hat, Basketball zu spielen, dann kann ich mir vorstellen, dass dieses Team 34 Wins holt. Ist schon relativ hochgegriffen, aber das kann ich mir irgendwie noch schönreden. In einem Worst Case, Zach LaVine braucht ein bisschen Zeit, Chris Dunn bleibt Chris Dunn und Lopez wird geflippt. Dann stehen hier für mich auch ganz fix nur noch 21 Wins. Ich bin bei dir, ich kann nachvollziehen, was du meinst, dass die Bulls einfach ein bisschen unclever sind. Also, dass sie nicht diesen typischen Suns-Move machen, dann wirklich irgendwann sagen, komm Leute, jetzt seht mal zu, dass ihr diese Spiele verliert. Irgendwas in mir sagt mir, dass das bei den Bulls ein bisschen schwieriger ist. Von daher glaube ich auch nicht, dass sie so völlig ins Bodenlose fallen. Das kann ich mir nicht vorstellen. 21 Wins, mein Worst Case. Ich weiß nicht, worauf einigen wir uns? 21 oder was? Die Größenordnung? Mein Gott, tut das weh.
Ja, das kannst sind 20 du, weniger das kannst als du jetzt meinetwegen ein bisschen mehr steuern. Also du darfst jetzt gerne für uns so den Kompromiss auch so ein kleines bisschen weiter nach oben anlegen. Aber sei nicht zu optimistisch.
Warte mal, bei den Suns hatten wir 22. Die Bulls werden nicht das schlechteste Team der Liga sein. Das kann nicht passieren, das darf nicht passieren. Sie werden
23. Ja, dann sagen wir 23 mit ganz viel Bauchschmerzen von meiner Seite.
Alles klar, haben wir drin. Oh Mann, trist.
Ja, trist. So können wir die Episode auch eigentlich beenden. Ja, das war's. Die ersten beiden Teams haben wir abgehakt. Und ich freue mich, dass wir uns langsam jetzt ein bisschen steigern. Also man merkt schon, das ist nicht nur Freude für uns. Also die Episode hat mir wirklich Spaß gemacht. Vor allem auch die Vorbereitung macht mir gerade mega Spaß. Ich werde auch, glaube ich, mich heute sogar schon ransetzen wieder in die nächsten Teams, an die 14er. Das müssen wir erstmal noch ausdiskutieren. Man merkt, dass wir auch ein kleines bisschen leiden tatsächlich immer, weil wir mögen das ja an sich nicht. So dieses Team-Bashing und so. Wir sind eigentlich, glaube ich, auch Leute, wir wünschen jedem Team wirklich das Beste. Aber wenn man so offensichtlich einfach da so viele Anhaltspunkte hat und so viele Angriffspunkte, dann ist das auch für uns nicht angenehm. Also die jetzt wirklich so komplett dann da so, naja, einfach in den Mittelpunkt zu rücken, das macht nicht nur immer Spaß.
Bin ich dabei. Mir hat die Vorbereitung trotzdem Spaß gemacht, weil man einfach mal wieder so einen teambezogenen Deep Dive macht und sich wirklich mit Depth Charts und so weiter und so fort beschäftigt und sich das wirklich alles nochmal im Detail anguckt. Kleine Dinge, die man schon wieder vergessen hat zwischendurch, die dann nochmal wieder präsent werden. Also ich freue mich auf diese Zeit. Ich bin froh, dass ich die Bulls-Episode überstanden habe. Bin ein bisschen traurig, dass sie so früh kam und tatsächlich jetzt die Bulls irgendwie das schlechteste Team sein sollen. Egal, ich werde es machen, wie gute Werder-Fans das machen, werde mir irgendwie die Tabelle umdrehen und dann mir das schönreden. Irgendwas machen sie richtig. Sie sind auf einem guten Weg. Nächstes Jahr Luka Doncic, dann wird Chris Dunn weggehauen und dann greifen wir an. So.
Ja, das hört sich doch ganz gut an. Das wünsche ich mir tatsächlich auch für die Chicago Bulls, weil ja, das macht schon Spaß. Das ist auch eine große Franchise, nicht nur wegen Michael Jordan. Die sollen jetzt auch einfach mal wieder ein bisschen erfolgreich sein. Von daher gönne ich ihnen das. Ja, wir sind durch. Nächstes Mal, wie gesagt,
die 14er. Ich bin gespannt, worauf wir uns einigen können. Und dann möchte ich jetzt nur noch mal raushauen, dass Katy Perry letztens einen absoluten Banger rausgehauen hat. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst, aber ich hab gestern wirklich das Video gesehen und es ist NBA-relevant, weil Karl Anthony Towns hat den nächsten Schritt gemacht. Er ist jetzt wirklich auch so Fame. Er ist offiziell wirklich ganz normal Commercial Regular Fame. Er hat bei Katy Perry in dem Musikvideo von Swish, es ist keine Anekdote an J.R. Smith, es ist irgendwie irgendwas anderes. Also ich finde den Song wirklich geil, das muss ich mal dazu sagen. Das Video ist ein bisschen zu crazy, aber fand ich spannend, dass er es jetzt tatsächlich geschafft hat, warum auch immer er die erste Wahl war von Katy Perry, da so einen kurzen Auftritt zu haben am Ende des Videos.
Weil du heute einen guten Auftritt gemacht hast, werde ich dir den Gefallen tun und mir das Lied gleich anhören. Aber das ist das erste und letzte Mal, glaube ich. Ansonsten kann ich mich dazu nicht äußern. Ich muss auf Toilette. Ich kann nicht mehr warten. Vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, diese Episode. Du darfst abmoderieren. Ich bin weg. Freue mich auf die nächste. Wir schnacken gleich nochmal über die Teams 14. Haut rein. Shoutout an der Vögel und an Krügo.
Oh Gott, also wer es gehört hat, Arne hat gerade alles umgeschmissen bei sich, also ich muss auch pinkeln, von daher, ja, ich schließe mich an, Shoutout an euch alle, macht's gut, bleibt uns erhalten.